Hallo und herzlich willkommen zu Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich sitze wie immer mit meiner Lieblingsjugendrichterin Maria, der besten Jugendrichterin der Welt, hier in unserem Podcast-Studio und wir reden über Jugendrecht und Jugendkriminalität. Hallo Maria.
Hi, bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Podcaster, Medienwissenschaftler und gemeinsam machen wir diesen Podcast, weil wir rauskriegen wollen, was ist eigentlich mit der Jugend von heute so los? Was geht bei denen, was geht nicht, was treibt die um, was beeinflusst sie und weil wir über Jugendstrafrecht hier reden, bauen die wirklich immer so viel Scheiße.
Schön, dass es wieder geklappt hat, Maria. Bevor du uns gleich sagst, worüber wir heute im Themenschwerpunkt reden, gibt es irgendetwas anzukündigen, zu berichtigen, irgendwas, was wir vorher erledigen sollten?
Ja, ich habe so ein ganz bisschen Sachen in und Anfang Feedback-Agenda. Erstens habe ich in der letzten Folge erzählt, dass der Jugendarrestvollzug nach Geschlechtern getrennt läuft in meinem Bereich. Ist offensichtlich nicht mehr so. Ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Direkt da, wo ich gearbeitet habe, war das nicht so. Aber offensichtlich sind die Zahlen auf den Jugendarresten schon so weit zurückgegangen, dass man jetzt vielerorts nicht nach Geschlechtern getrennt den Arrest vollstreckt, sondern auch Jungs und Mädchen zusammenpackt. Ich hatte ja auch, glaube ich, in der Folge schon gesagt, so bedenklich ist es aus meiner Sicht auch nicht. Ja, das wollte ich nur kurz berichtigen, dass ich das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, dass das inzwischen doch üblicher ist.
Okay, interessant. Gut, wie das dann en Detail geregelt ist, wirst du wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schirm haben.
Nö, die werden keine Räume zusammen haben, wie das in Jugendherbergen auch so ist. Aber alles, was man mit einer Schulklasse machen kann, kann man auch mit einem Jugendarrest Team machen und deshalb ist manchmal ist es ja auch ganz hilfreich, wenn nicht Geschlechter getrennt die Jungs und Mädchen miteinander reden und sich gegenseitig Dinge erzählen. Das kann ja auch Vorteile haben. Vielleicht hat es das in diesem Arrestbereich auch.
Okay.
Mal sehen.
Noch was?
Ja, dann haben wir eine ganz liebe E-Mail von Emily gekriegt, die ganz niedlich uns geschrieben hat, dass...
Niedlich?
Ja, ich fand das lustig, weil sie geschrieben hat, das ist ja, ich höre gerade hier eure ersten Folgen und das ist so witzig, weil ihr ja mit Corona gestartet habt und ihr macht euch ernsthaft Gedanken darüber in Maske 5, ob der Jugendrichter eine
In Folge 5, genau,
ist schon im Thema, ob der Jugendrichter eine Maskenpflicht in seiner Verhandlung verhängen darf oder nicht. Und da habt ihr ja ernsthaft lange drüber diskutiert, ob das so geht oder nicht. Oder dann schreibt sie weiter, dann hat eine andere Folge, wo ich dann spezielle Masken gekauft habe und eine Folge, wo ich erzähle, dass ein Jugendlicher Masken nähen musste und sie sagte, Mensch, könnt ihr da nicht irgendwie mal noch mal eine Antwort auf diese Zeit in einen Podcast verarbeiten. Das stimmt, Emily, das könnten wir und das wäre bestimmt auch lustig, aber dieses Corona-Thema, das hat uns so, also mich zumindest, so nachhaltig beschäftigt, mitgenommen und ja auch auf Dauer geschädigt, was das alles mit unserem beruflichen Kontext gemacht hat. Ich habe gerade keine Lust, mich noch mal gedanklich damit zu befassen, aber vielleicht werden wir irgendwann mal eine Revival-Folge machen zur Frage, was war das eigentlich für eine schräge Zeit und über was haben wir uns da eigentlich Gedanken gemacht und wie ist es hinterher gekommen und was hat das hinterher für Ergebnisse gebracht?
Für die, die jetzt nicht von Folge 1 immer dabei waren, kann ich nochmal sagen, es war für Maria ja also eine fast traumatische Zeit, weil während alle anderen, die alle vier von sich gestreckt haben und zu Hause geblieben sind und gesagt haben, ja, was soll man machen, hat sie gefühlt für die halbe norddeutsche Justiz, ich weiß, ist eine Übertreibung, sich Gedanken gemacht, wie kann man die Corona-Pandemie mit bestimmten Regeln überstehen, wie kann man Gerichtssäle sicher machen und hat da für ihr Gericht einiges gemacht, was dann auch in anderen Gerichten durchaus gemacht wurde. Und ich habe das Gefühl gehabt, du hast irgendwie 12 Stunden gearbeitet pro Tag, während alle anderen gedacht haben, ja, ist halt so, dass wir heute gar nicht arbeiten können.
Alle waren im Schrebergarten. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet wie in der Zeit, weil ich tatsächlich 7 Uhr morgens das Telefon in die Hand genommen habe und vor 7 Uhr abends nicht mehr aus der Hand rausgelegt habe. Ja, weil wir ganz viele kreative und verschiedene Dinge machen mussten. Und deshalb hatte ich da auch in der Zeit, wir haben 2020 mit dem Podcast gestartet und waren ziemlich genau, also ich weiß nicht, so 4 Wochen vor Beginn der Pandemie haben wir den Podcast begonnen oder 8 Wochen vor der Pandemie.
Im Januar haben wir begonnen und im Februar fing das in China an, dass es auch rauskam und im März
deshalb sind wir dann natürlich voll reingeschlittert in diese Zeit. Aber es hat mich natürlich auch unglaublich beschäftigt, weil ich da so viel mit zu tun hatte. Und ehrlich gesagt merke ich heute, ich weiß, dass ich auch in den ersten Folgen, wir hören die übrigens nicht alle nach, Emily, deshalb haben wir gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was wir vor 4 Jahren erzählt haben. Da weiß ich noch, dass ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe, wie machen wir das weiter mit den Jugendgerichtsverhandlungen? Wie können wir weiter verhandeln, obwohl Corona ist und obwohl alle sagen, nö, geht nicht, Infektionsrisiko. Und wir die kreativsten Sachen gemacht haben und ich das auch an meiner Arbeit gemerkt habe, dass bei mir in meinem Bereich ziemlich wenig liegen geblieben ist, weil ich in der Zeit weiter verhandelt habe. Weil ich immer, wenn, ich weiß noch, ich hatte eine Anklage mit 8 Angeklagten einmal, die habe ich halt alle auseinandergetrennt. Die haben 8 Verhandlungen alle einzeln verhandelt, damit es irgendwie geht. Ja, das macht Arbeit, aber es macht noch mehr Arbeit, das einfach liegen zu lassen und die 8 Leute nicht zu verhandeln. Und das sehe ich manchmal jetzt an so manchen Dezernaten, was eigentlich passiert, wenn man Corona ganz alles liegen lässt und sagt, naja, ist halt Corona, geht halt jetzt gerade nicht. Das tut den einzelnen Verfahren auch nicht immer gut. So, deshalb beschäftigt es mich manchmal jetzt noch. Aber tut mir leid, Emily, wir haben noch keine Lust, uns damit zu befassen, aber vielleicht irgendwann mal.
Nee, genau, ich habe auch keine Lust.
Ja, das Thema ist auch, die Leute rollen ja alle mit den Augen, wenn man Corona sagt und alle sagen, oh, kein Glück, ist der Scheiß vorbei und wir müssen uns darüber keine Gedanken mehr machen, obwohl immer mal wieder Leute noch eine Infektion haben.
Ja.
Wir hatten es gerade irgendwie im letzten Winter nochmal schön. Aber genau. Naja, so ist es halt.
Ich habe auch noch was oder hast du vorher noch was zu erzählen?
Ich habe auch noch was, aber mach du erst.
Ich hatte in den letzten Wochen halb beruflich mit Menschen zu tun, die sich in der sogenannten Blinzeln-Community engagieren. Das ist eine Community für blinde oder schlecht oder gar nicht sehende Userinnen des Internets und von Smartphones und so weiter, die sich also sehr gut daher mit Barrierefreiheit auskennen. Und da hatte ich Fragen. Und da wurde mir ganz toll geholfen von diesen Menschen, die sich in dieser Blinzeln, also die Website heißt blinzeln.org, blindzellen.org, die sich da engagieren und auch diese Website aufbauen. Und die haben mir ganz toll geholfen und da habe ich dann gesagt, Mensch, wie kann ich euch denn helfen? Und die wollten partout irgendwie keine Geschenke haben oder schon gar nicht Geld oder so. Und dann haben sie mir gesagt, wenn du uns dringend helfen willst, dann nutz doch deine Kanäle und frage nach, ob es da draußen irgendwo Menschen gibt, die sich mit Android oder iOS Programmierung, Programmierung ist ein bisschen hochgegriffen, also die einfach für diese Plattform Apps bauen können oder Apps pflegen können, weil die Blindzellen-Community benötigt ehrenamtliche Unterstützung beim Aufsetzen einer neuen Android-App für ihre Community oder bei der Pflege ihrer bereits bestehenden iOS-App. Das sind ganz tolle Leute, das ist ein ganz tolles Projekt, das hilft, dass sich blinde Menschen besser zurechtfinden können, weil in diesem Forum 1000 Dinge besprochen werden, wie der Alltag von blinden Menschen in Deutschland besser werden kann. Und wenn ihr glaubt, ich kann ein bisschen iOS oder Android programmieren, aber ich habe zum Beispiel nicht so richtig viel Ahnung von Barrierefreiheit und wie ich dafür programmiere, da sagen mir die Menschen, das ist nicht schlimm, das kann man ganz schnell lernen. Wenn du Lust hast, dann melde dich doch gerne entweder direkt in der Blinzeln-Community oder bei mir und ich leite das dann weiter. Ich habe die privaten Kontaktdaten von Cord und von Sebastian, mit denen ich da zu tun habe und das wäre total toll, wenn es da Menschen gäbe, die dieser Community helfen können.
Wie cool.
Genau.
Mal wieder ein Blick über den Tellerrand.
Dann habe ich noch 2 sehr interessante Links gefunden im Juni-Polizei-Newsletter, die mich interessiert haben. Das packe ich in die Shownotes, werde ich aber nicht groß was zu sagen. Einerseits wurde wieder mal eine neue Erkenntnis zur sogenannten Broken-Windows-Theorie gefunden, die Kriminologie. Nerds unter euch, die werden das vielleicht kennen. So, was passiert, wenn erstmal in einem Stadtteil die Fenster zerbrochen sind, also wenn es erste erste Anzeichen von Vandalismus oder Verfall gibt. Und diese Theorie ist ja, dann folgen weitere Taten, weil die Leute denken, ah, ist ja eh schon scheißegal und so weiter und so fort. Über die Psychologie dahinter sage ich jetzt auch nicht viel. Es ist ja auch immer so ein bisschen umstritten, was von dieser Theorie dann wirklich stimmt. Und da gab es ganz interessante Erkenntnisse darüber, wie Polizei tatsächlich helfen kann, um solche Broken Windows Phänomene zu verhindern. Und die Message, die fand ich jetzt nicht super überraschend, aber doch sehr interessant, dass nämlich gesagt wird, ja, Polizei kann tatsächlich helfen, durch Kontrollen und so weiter solche Broken Windows Phänomene zu verhindern, aber nur, wenn es keine autoritären und sehr restriktiven Kontrollen sind, sondern wenn sie auch mit gemeinschaftlichen und problemlösenden Interventionen gepaart sind. Das heißt, wenn Polizei nicht einfach sich hinstellt und bestraft und verfolgt, wenn da was passiert, sondern wenn diese Polizei sich wirklich mit den Problemen in der Community beschäftigt und auch weiß, wie man auf die Menschen, die dort leben, zugeht und wie echte Probleme da auch gelöst werden können. Das fand ich ganz interessant. Und das Zweite, was ich auch noch sagen will, Maria guckt mich schon so an.
Ich gucke dich überhaupt nicht an. Ich gucke über meinen Brillenrand, damit ich dich besser sehen kann.
Ja, sie hat,
du musst nicht schneller reden.
Überraschenderweise ihre Lesebrille auf und sieht dann immer so streng aus. Und es wurde verwiesen auf eine interessante Studie zum Thema, wie politisch motivierte Kriminalität bzw. Hasskriminalität in Deutschland erfasst wird und warum es dadurch eine systematische Untererfassung bestimmter Phänomene gibt, die wir jetzt im ersten Schritt als Laien vielleicht eher so dem rechten Spektrum zuordnen könnten. Und das ist tatsächlich interessant. Lest euch das gerne durch. Auch das verlinke ich. So ganz grob gesagt geht es darum, dass viele Straftaten, die zum Beispiel so aus diesem Impfgegner-Milieu oder auch teilweise Reichsbürger-Milieu kommen, häufig nicht den rechtsradikalen Straftaten zugewiesen werden, weil das teilweise auch schwierig ist zu sagen, das ist jetzt echt rechtsradikal. Auf der anderen Seite landen da jetzt inzwischen ganz, ganz viele Straftaten, Prozentzahl kann ich jetzt gar nicht genau sagen, in so einem Bereich ist nicht zuzuordnen. Dadurch findet aber eine systematische Untererfassung von Straftaten statt, die wir einem Bereich zuordnen würden, der eher in Richtung rechtsradikal geht. Und die AutorInnen, das ist, glaube ich, eine Autorin vor allen Dingen, schlagen vor, dass man einfach mal die Kriterien und auch die Benennung ändern sollte und eher zum Beispiel einen Begriff wie vorurteilsmotivierte Kriminalität verwenden sollte. Also Kriminalität, die sozusagen darin besteht, dass Vorurteile geschürt werden oder durch Vorurteile motiviert sind und dass man dadurch sehr viel besser bestimmte Phänomene benennen könnte und dann auch entsprechend ahnden könnte. Und das Zweite ist, dass sie sagt, es ist auch ein Problem, dass Polizei in der PKS und dann die Justiz in der Aburteilung solche Dinge unterschiedliche Definitionen haben. Und dass sich dann also sozusagen, wenn die Polizei sagt, wir haben so und so viel Prozent Rechtsstraftaten, dass die Justiz das anders definiert und dass wir dadurch überhaupt keine systematisch durchgehend ähnliche Statistik haben.
Aha, interessant.
Also ich schicke, das ist eine Studie, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde die auch von den Grünen mitfinanziert. Ich tue das in die Shownotes, lest es euch durch und diejenigen, die sich für sowas interessieren, können das im Volltext nachlesen. So, Punkt.
Cool. Ja. Ich kann noch erzählen, dass bei mir in den letzten Wochen, wie ich ganz netten Kontakt hatte mit allerhand Menschen, die unseren Podcast hören, und dass mehrere Leute mir geschrieben haben, Mensch, seit ich euren Podcast höre, habe ich echt mehr Interesse an diesem Jugendrecht. Das scheint ja doch eine total coole Sache zu sein. Und zwei von denen haben in den letzten Wochen bei mir hospitiert und gefragt, kann ich nicht mal in deinem Gerichtentag zugucken, was du da machst und wie du das machst? Und das war echt nett und ist auch für mich immer wieder eine Horizonterweiterung, zu sehen, mit was sich eigentlich die Anfänger in der Ausbildung so befassen müssen, wo heute die Steine im Weg liegen. und dass das ganz andere Steine sind, die uns im Weg gelegen haben. Und zwar nicht kleinere, es sind andere.
Hast du ein Beispiel?
Ja, also als ich angefangen habe in der Justiz, da war es nicht üblich, dass man als Anfänger eine Entlastung bekam. Man hat einfach genau dasselbe Dezernat bearbeitet, was der Kollege neben einem bearbeitet hat, der das schon seit 32 Jahren macht. Und der kann das natürlich viel besser, weil er viel mehr Routine hat und deshalb brauchst du doppelt so lange wie der Kollege im Nachbarzimmer. Das hat mich schwer frustriert und war ein Riesenstein für mich. Heute ist das so, dass die Justiz auch weiß, okay, Anfänger überfordern ist vielleicht keine irre schlaue Idee. Das heißt, ein Anfänger fängt mit einem reduzierten Dezernat an. Nicht so arg lang, weil das sich die chronisch unterbesetzte Justiz ja auch nicht leisten kann. Aber man ist ein bisschen freundlicher zu den Anfängern und sagt vielleicht, wenn du da deine ersten Wochen und Monate hast, hast du nicht gleich die volle Lotte und nicht gleich alles obendrauf, was so sein muss, sondern erstmal nur einen Anteil, damit du ein bisschen eine Chance hast, reinzukommen. Aber auf der anderen Seite haben die auch viel mehr Input, also zum Beispiel unseren Podcast und viele andere Dinge zur Frage, wie verhalte ich mich eigentlich richtig? Bin ich ein richtiger Jugendrichter? Mache ich das mit dem Jugendrecht an der Staatsanwaltschaft falsch oder richtig? Wie viele Gedanken muss ich mir eigentlich machen? Und ich erzähle hier 5000 Dinge, worüber man sich alles Gedanken machen kann und auch eigentlich sollte, wenn man das richtig und ernst meint mit dem Jugendrecht. Und dann denke ich, die Armen, die das in ihrem ersten Jahr machen und jetzt von mir hören, du musst daran, daran und daran und daran denken. Das hat mir keiner gesagt in meinem ersten Jahr und ich wäre auch über den Jordan gegangen, mehr oder minder, wenn mir das einer von mir verlangt hätte, dass ich das auch noch alles mache zu den vielen Dingen, die ich da schon getan habe. Also zur Frage, wie bildet sich eine Haltung, wie kriege ich ein Berufsbild von mir selbst, was realistisch ist und was, wo ich auch sage, da kann ich abends meine Zähne putzen, in den Spiegel gucken. Da unterliegen die jungen Leute heute viel höherem Druck, auch den sie sich selber machen, weil sie viel besser informiert sind. Ich bin einfach auf der Bremse gestanden und gesagt, das, was ihr da gerade euch an Gedanken macht, da habe ich die ersten 7 Jahre für gebraucht, um mir das zusammenzusammeln. Um irgendwie zu denken, ah, stimmt, ich erziehe ja gar nicht selber. Da steht zwar Erziehungsrecht drauf, aber wenn ich die Leute nur 20 oder 30 Minuten sehe, dann brauche ich mir, glaube ich, nicht einbilden, dass ich derjenige bin, der hier erzieht. So hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich auf den Trichter gekommen bin. Ne? Und ja, die Informationslage ist eine viel bessere. Aber das ist halt Segen und Fluch gleichzeitig.
Ich kann mich erinnern, dass du hast ja in der Staatsanwaltschaft auch mit Jugendrecht angefangen, dass es dir damals ganz doll geholfen hat, als du, das kann ich ja ruhig sagen, in welchem Bereich du da tätig warst. Wir haben das spaßeshalber genannt, du warst der Sheriff von Sulingen, so hast du dich genannt. Das ist für diejenigen, die nicht so ortskundig sind.
Ein kleines Dorf in Niedersachsen.
Genau. Und da hattest du eine Jugendrichterin oder eine Richterin, die auch Jugendrecht gemacht hat. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob die nur Jugendrecht gemacht hat. Von der hast du einfach ganz viel gelernt, einfach nur dadurch, wie sie es gemacht hat.
Ja, die war großartig. Liebe Katja, vielen Dank, falls du uns irgendwann mal hörst. Von der habe ich wahnsinnig viel gelernt, wie man mit Sachen richtig umgeht und einfach nur durch Zugucken und Mitmachen. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal, da hatte ich eine Anklage erhoben und dann habe ich plädiert und dann kam sie hinterher an und machte sich über mich lustig und sagte, du hast echt immer wieder dasselbe gesagt, du hast immer wieder das und das und das gesagt. Das ist mir selber gar nicht aufgefallen, aber die hat auch leise Kritik geübt, was jetzt nicht so wahnsinnig üblich ist zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft, aber die wusste auch, dass ich noch grün hinter den Ohren bin und dass es hilft mir zu sagen, lass dir mal ein neues Argument einfallen und sag nicht immer wieder dasselbe. Und das hat mich auch angespornt, mir neue Argumente auszudenken und mir mehr tiefere Gedanken über die Sachen zu machen. Und so haben wir gelernt. Wir haben halt nicht am Anfang eines Berufslebens und 50 Folgen von Podcasts reingeschraubt oder irgendwelche Fachbücher gelesen oder so, sondern wir haben halt ein bisschen Learning by Doing gemacht und das war nicht unbedingt schlecht, aber es war halt wirklich auch viel langsamer als das, was heute die jungen Menschen von sich so verlangen.
Und ich kann mich auch erinnern, es war sicherlich auch so aus rechtsstaatlicher Perspektive manchmal auch so ein bisschen grenzwertig, weil in so einem sehr kleinen ländlichen Rahmen man dann ja danach, auch wenn man essen gegangen ist, also zwangsläufig mit allen Beteiligten, also auch mit den Verteidigern, Gericht, Staatsanwaltschaft,
Polizei war auch immer dabei.
Polizei im gleichen Landgasthof irgendwo saß.
Es gab nur einen.
An einem Tisch und dann weitergeredet hat.
Ja,
ne?
Aber auch zum Beispiel habe ich da, ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal erzählt, aber da habe ich gelernt, die gute Katja, die Jugendrichterin, hat in diesem Kontext, die hat sich immer total gefreut, wenn wir in den Pausen da zusammen essen waren, in dem wirklich sehr leckeren Landgasthof, wo es total gute Hausmannskost gab. Und dann saßen wir da auch nicht selten mit allem Mann, also meistens ohne den Angeklagten, aber ansonsten mit allem Mann, die dabei waren. Auch manchmal Jugendgerichtshilfe noch dabei. Aber die hat immer darauf bestanden, mit einer ganz festen Stimme, dass sie jeden Cent von ihrem Essen selber bezahlt. Die konnte man nicht zu einem Kaffee oder zu einem Wasser oder einer Cola einladen, da konnte man sich auch keine Flasche Wasser mit der teilen. Weil die immer gesagt hat, nee, wenn wir hier alle gemeinsam sitzen, dann zahlt hier jeder für sich selber. Ich fand das damals total albern. Heute kann ich das wirklich gut verstehen und ich habe da was gelernt. Mhm. Dass das klug ist, sich feste Grenzen zu ziehen, wenn man dann schon im selben Landgasthof sitzt, weil es nicht anders geht, feste Grenzen zu ziehen und sich dann dort auch nicht darüber zu unterhalten, was man in 2 Stunden in der nächsten Verhandlung machen wird.
Das aber war reflektiert habt ihr dann durchaus?
Manchmal ein bisschen.
Über die schon abgeschlossene Sache?
Manchmal ein bisschen, wobei auch da alle Beteiligten ja auch mal froh waren, eine Mittagspause zu haben, mal über andere Sachen zu reden. Mhm. Wir haben ja keine Dienstbesprechung gemacht, aber schon über ein paar Sachen geredet, aber halt nicht über die noch nicht stattgefunden haben. Da habe ich ganz viel durch dieses Handling gelernt.
Okay.
Und da bin ich immer noch dankbar. Aber es hat halt gedauert und das ist die armen Menschen heute, die, haben nicht mehr so viel Zeit.
Ja, generell, um das vielleicht abzuschließen, wir bekommen wirklich so ziemlich regelmäßig so alle 2-3 Wochen Post von einer Studierenden, einem Studierenden. Meistens sind es tatsächlich junge Frauen. Offensichtlich bist du da auch eher so das Rollenvorbild. Die sagen, sie studieren gerade oder machen das in ihrer Referendarszeit irgendwie als Schwerpunkt oder so. Und die sagen, sie benutzen das. Und das finde also den Podcast irgendwie auch so als so Halbausbildungsding. So, es ist halt kein Paragraphenpauken, aber man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, man lernt tatsächlich was. Was ich immer wieder erstaunlich finde, weil wir sind hier tatsächlich wir sind hier kein Repetitorium, bei weitem nicht. Hier werden wenig Paragraphen genannt, hier werden auch wenig. Manchmal die falschen. Und hier werden ja auch wenig harte juristische, examensrelevante Probleme gewälzt, sondern meistens geht es ja um Strafzumessung oder wirklich Feinheiten, die in deiner Praxis total wichtig sind, aber die fürs erste Examen auf keinen Fall eine Rolle spielen und selbst im zweiten Examen wahrscheinlich nur am Rande stattfinden.
Aber halt so für die Haltungsfrage immer eine ganz wichtige Sache sind, ne? Also das glaube ich schon. Dieses, wie stehe ich eigentlich zu Jugendlichen? Warum stehe ich so zu denen? Will ich es anders haben? Bemühe ich mich um was anderes? Warum? Das sind gute Fragen auch für Anfänger. Um sich klarzumachen, was mache ich in dem Laden da eigentlich? Ja. Und ich finde das total, ich finde es sehr bewundernswert, wenn junge Menschen vor allen Dingen ganz schon am Anfang nicht nur mit den Akten kämpfen, sondern auch mit ihrer eigenen Haltung. Das finde ich cool. Aber ihr Lieben, übernehmt euch nicht. Ich weiß, dass das viel ist. Und wenn man noch viele Akten dazu hat und die Justiz ist im Moment chronisch überlastet, dann ist das ein hartes Brett.
Und man muss dazu sagen, auch noch die Menschen, die sich da melden, sind auch bei weitem nicht nur JuristInnen, sondern auch viele Leute, die irgendwie im Bereich soziale Arbeit, Jugendhilfe, Jugendgerichtshilfe arbeiten. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz schöne Mischung. PolizistInnen haben wir auch, aber deutlich weniger.
Aber da haben sich schon mehrere Leute gemeldet und gesagt, immer auf dem Weg zur Arbeit höre ich euren Podcast. Das hat mich sehr gefreut.
Gut, dann
und,
mal.
Ja, also ich wollte nur noch sagen, also dieser Blick über den Tellerrand und über jetzt nicht nur Fakten lernen, sondern auch sich ein bisschen was reintun, was ist denn das eigentlich für ein Feeling da, was machen die denn da genau, das ist super wichtig, ich glaube auch super wichtig in der Ausbildung und dafür haben halt alle nicht mehr genug Zeit, das ist schade.
Ja. Ich ist mir jetzt aber gerade noch eingefallen, ich kann auch noch eine Sache berichten, weil sie so aktuell ist, wir haben ja bereits die letzten Folgen immer mal wieder über diese ganze Cannabis-Sache gesprochen und wir waren da letztens gerade Teil einer Fortbildung deines Verbandes zu dem Thema und da ist interessant, wie riesig dieses Interesse ist in der Fachwelt so, wie macht man das jetzt einfach? Fand ich erstaunlich, dass da die Nachfrage riesig war und man irgendwann auch sagen musste, also Zoom schafft vielleicht 200. Danach wird es dann auch schwierig, eine einzige Fortbildung zu machen, weil es war wirklich eine riesige Nachfrage in der Fachwelt, ne?
Ja. Auch da sind alle im Moment total aufgeschmissen, die Polizeibeamten, die Sozialarbeiter. Was sollen wir denn jetzt machen, wenn wir einen kiffend irgendwo treffen? Ich habe selber in der Fortbildung, hat eine sehr, sehr coole Oberstaatsanwältin aus meinem Bereich gegeben, diese Fortbildung, auf so ein paar Details gestoßen, wo ich hinterher so dachte, ah, scheiße, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht.
Du scheiße gedacht, denkst
scheiße,
du manchmal
scheiße? Manchmal denke ich scheiße. Da habe ich, da waren so Sachen, wo ich dachte, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das ja echt wäh ist und dass man sich darüber auch noch Gedanken machen muss. Und das glaube ich vielen, die an der Fortbildung teilgenommen haben, so gegangen. Aber trotzdem immer voll gut, wenn wir uns ins Thema reinschmeißen und sagen, okay, wir müssen uns auch um die jungen Menschen in diesem Bereich kümmern, was haben wir denn da anzubieten und wie können wir da weitermachen? Und ich glaube, vor allen Dingen den Sozialarbeitenden schwant gerade, dass sich ein Problem, das vorher in der Justiz stattgefunden hat, nämlich da hat einer gekifft und ist er erwischt worden und dann hat er den Joint noch in der Hand gehabt und deshalb war es Besitz und deshalb ist er angeklagt, mal gerade flockig verlagert auf die Jugendhilfe. Und die Frage, muss man denn da jetzt was tun, wenn der jeden Tag einen Joint in der Hand hat oder jeden zweiten Tag? Mhm. Und muss man da präventiv was tun? Ist das ein Jugendhilfefall? Gibt es irgendwie Hilfebedarf? Wann mache ich den aus? Bei welcher Menge mache ich den aus? Und das ist alles jetzt plötzlich ein Bereich, der nicht mehr strafbar ist und um den sich die Justiz nicht mehr kümmert und auch die Polizei sich weniger kümmert. Und da schwant gerade dem einen oder anderen, dass sich plötzlich ein Riesenproblemfeld in einen anderen Bereich verlagert, das ist ja nicht weg. Und das wird ja dadurch nicht gut, wenn ein 15-Jähriger kifft. Also dadurch, dass es legalisiert ist, wird es ja immer noch nicht eine schlaue Aktion.
Ja, vor allem, weil es ja für Jugendliche bei weitem immer noch nicht legalisiert ist.
Nee, genau. Aber sie sich ja also trotzdem nicht strafbar machen. Hm. Aber etwas, was halt vorher strafbar war und was wir vorher auch justiziell abgearbeitet haben, ja, mehr schlecht als recht. Klar sind wir diesem Problem nicht besonders gut begegnet, aber wir haben es justiziell abgearbeitet. Das tun wir jetzt nicht mehr und dann verlagern wir das Problem in die Prävention, in die Sozialarbeit, in die Kriminologie. Das wird nicht nur einfach.
Nee.
Und eigentlich brauchen die da mehr Manpower für, um das wuppen zu können. Aber nur gut.
Das haben wir am Anfang ja schon gesagt, dass jetzt ganz viel im Bereich Prävention gemacht werden muss und dass da auch viel Geld reinfließen soll. Und wir haben da noch nicht so richtig gesehen, dass da die entsprechenden Mittel oder Ressourcen wirklich zur Verfügung gestellt werden. So, wollen wir mal anfangen mit dem Thema heute?
Wir wollen mal anfangen.
Jetzt. Ich kriege jetzt so einen Blick. Ich bin fertig. Also ich kann jetzt nichts mehr beitragen.
Ich dachte, du fragst, worüber reden wir denn heute, Maria? Wir reden über Unschuld.
Mhm.
Haben wir schon über Schuld gesprochen, jetzt müssen wir mal über Unschuld reden.
Dann.
Ich habe einen coolen Fall mitgebracht und es ist ein ganz schweres Ding mit den Unschuldigen vor Gericht. Also, wir haben ja schon mal eine Folge zu Freisprüchen gemacht und zu der Sache, was ist denn, wenn es einer gar nicht gewesen ist? Und da habe ich euch auch erzählt, dass man manche Menschen freispricht, weil sie es ganz offensichtlich nicht gewesen sind, aber andere auch freispricht, weil man es ihnen schlicht nicht nachweisen kann. Und das ist schon ein großer Unterschied. Wir schreiben das nicht ins Urteil. Also wir schreiben nicht, es ist ein Freispruch ersten Grades oder zweiten Grades. So nennt man das manchmal.
Erster Grad heißt, hat es einfach auch wirklich nicht getan.
Genau, und zweiter Grad heißt, kann ich halt nicht nachweisen. Das würden wir nicht ins Urteil schreiben, wir dürfen das nicht differenzieren, Freispruch ist Freispruch. Und
dritter Klasse wäre dann, kann ich nicht nachweisen, Klammer auf, aber er oder sie war es garantiert, ja, genau. Ausrufezeichen,
Klammer zu. So würde es vielleicht. Manchmal schreiben wir das in die Feststellung im Urteil, dass man ein bisschen herauslesen kann, ja, konnte ich halt nicht nachweisen. Es ist so, dass zu einer Verurteilung der Staat dem Angeklagten die konkrete Tatbegehung und auch seine Schuld nachweisen muss. Und wenn der Staat diesen Nachweis nicht führen kann, dann muss ich freisprechen. Das klingt gar nicht so kompliziert, das ist aber ziemlich kompliziert, denn manchmal denken Angeklagte oder Verteidiger, dass es reicht, sich doch einfach nur eine schlaue Alternativgeschichte auszudenken. Also irgendein Geschehen, von dem man sagt, könnte auch so gewesen sein.
Mhm.
Und diese Alternativgeschichten, die kommen ganz häufig vor Gericht und die sind geeignet, manchmal die Überzeugung über die Schuld oder die Tat eines Angeklagten zu erschüttern. Aber wenn sie total fernliegend sind, dann muss der Richter es ja nicht glauben. Und dieser Switch zu sagen, ja, du erzählst mir was, was auch so gewesen sein könnte, aber weißt du was, ich glaubte das einfach nicht. Und warum man das nicht glaubt und wie man dann kämpft um die Frage, warum glaubst du es nicht, wie mache ich, dass du mir doch glaubst, das ist ganz schwerer Eiertanz. Es geht also nicht darum, und das ist relativ wichtig bei Unschuld, es geht nicht darum, dass alle anderen möglichen Alternativen ausgeschlossen sein müssen und man nur dann eine Schuld oder eine Tatsache feststellen kann. Es geht darum, ob der Richter überzeugt ist oder nicht überzeugt ist. Und mancher ist schneller überzeugt und mancher weniger schnell. Und wie sich so eine Überzeugung generiert, wie die entsteht, wie die in einem wächst, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und du würdest auch immer sagen, wahnsinnig biasanfällig, na klar.
Ich kündige jetzt schon mal an, dass wir darüber auf jeden Fall noch zu sprechen haben, ob es da eigentlich auch vielleicht obergerichtlich festgelegte Kriterien für die innere Überzeugungsprüfung gibt oder nicht.
Ich verziehe gerade das Gesicht, weil die gibt's. Ich weiß, dass der BGH sich dazu immer mal wieder die Finger wundschreibt. Ich kenne es aber schlicht nicht. Ich müsste es nachlesen.
Okay, dann.
So viel zur Bedeutung. Ja, also das in meinem täglichen Alltag, wenn ich mich damit befasse, glaube ich demjenigen oder glaube ich das nicht, befasse ich mich da wenig mit dogmatischen Herleitungen des BGH und der Frage, wie hoch der Grad, also ich glaube ziemlich fest sagen zu können, dass er keine Prozentzahl auswirft, so nach dem Motto, wenn du ab 93% Überzeugung musst du verurteilen oder so.
Er darf er ja nicht.
Nee, genau.
Weil er muss ja überzeugt sein. Muss richtig, ja, ja irgendein ja. Wortgeflecht herausbringen, was eigentlich immer sagt, ja, es muss schon irgendwie, also wenn man überhaupt Prozente benutzt würde, müsste schon 100% sein und verklausuliert das dann aber dementsprechend, dass man im Prinzip vielleicht doch 85 sagen könnte und so. Mhm. Also so viel haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Naja, egal, weiter.
Also was diese Überzeugung natürlich beeinflusst, das sind die Beweise und auch die unterschiedliche Beweiskraft von Beweisen. Also ein unabhängiger Zeuge, jemand, der mit der Nummer überhaupt nichts zu tun hat und es von außen beobachtet, ist immer relativ viel wert. Mhm. Der ist natürlich mehr wert, als wenn der Entlastungszeuge der ist, der beste Freund vom Angeklagten ist und halt mit dabei war. Das heißt nicht, dass man dem nicht unbedingt, dass man dem nicht glaubt oder weniger Glauben schenkt, aber man fragt sich schon natürlich, okay, wie hoch ist die Beweiskraft dessen, was ich da gerade höre? Es sind aber auch natürlich Erfahrungswerte. Es ist, das mag ich echt nicht abstreiten, auch Stimmung und Bauchgefühl und vieles andere, was anfällig ist. Also dieses Gefühl, hier passt was nicht, du erzählst mir dummen Quatsch und ich kann gar nicht sagen, warum mir das hier gerade nicht passt, aber irgendwas stimmt hier nicht. Das ist auch ganz offen, ganz oft etwas Zwischenmenschliches, was man gar nicht so doll ausmachen kann. Und eher einem Gefühl entspricht und dieses Gefühl sich aus einem Erfahrungswert speist. Immer in der Hoffnung, dass es die richtigen Erfahrungswerte sind, die man da gerade für sich selbst zusammenfasst. Aber es ist halt kein Rechenspiel.
Ja, wir haben schon mal eine Folge gemacht in einer unserer früheren Folgen. Da ging es um einen ganz kleinen Teil dessen, was du hier beschreibst, nämlich um die sogenannte Glaubhaftigkeit. Ja. Also nicht Lügenkriterien, sondern Glaubhaftigkeitskriterien. Und das spielt da ja auch eine Rolle. Also wie kann ich mich dem nähern, ob etwas glaubhaft ist oder nicht?
Ich erzähle mal ein kurzes Beispiel. Ne? Mhm. Wenn jemand im Bundeszentralregisterauszug, also in seinem Strafregister, in den letzten 15 Jahren 22 Einträge eingesammelt hat und 20 davon sich mit Diebstahlstaten beschäftigen. So, und jetzt geht der in einen Laden und zahlt an der Kasse eine Dose Cola und hat aber eine Flasche Whisky in seine Jutetasche gesteckt, die er über der Schulter hängen hat und geht raus. Geht also ein Diebstahl an der Flasche Whisky. Und dann sagt er, oh, die hatte ich da reingesteckt, habe ich ganz vergessen, an der Kasse wieder auszupacken.
Also wenn er erwischt wird.
Genau. Mhm. Die habe ich ganz vergessen, da wieder auszupacken. Ja, der Typ mit den 22 Eintragungen, von denen 20 Diebstahlstaten waren, dem glauben wir das nicht. Der hat schon so oft Ärger mit Diebstählen gehabt, der vergisst keine Whiskyflasche in seinem Jutebeutel. Ist das jemand, der noch nie aufgefallen ist dann fängt man an, darüber nachzudenken. Was war denn das für eine Situation, dass du diese Whiskyflasche in diesen Jutebeutel gesteckt hast, anstatt sie in der Hand zu behalten? Wieso fällt dir das nicht auf, dass du da noch was Schweres über der Schulter hast, wenn du an der Kasse stehst und was bezahlst? Wie viele Gegenstände hattest du denn da eigentlich? Was wolltest du mit dem Whisky? Wie wichtig war der da? Also all solche Fragen können dann eine Rolle spielen. Und dann andersrum, wenn er die Cola-Dose im Jutebeutel vergisst und die Whiskyflasche bezahlt, dann glaube ich es eher.
Na klar.
Und all diese Dinge spielen in der Frage, wann bin ich von einer Tat überzeugt und wann sage ich zu dem, was der Angeklagte mir da erzählt, Schutzbehauptung, völliger Quatsch, glaube ich dir nicht. Du warst das trotzdem. Das spielt eine große Rolle für diesen Bereich. Ich weiß, das klingt ungerecht, weil ne, man so ein bisschen in das Fahrwasser wenn man in das Fahrwasser gerät, ich darf nur dann verurteilen, wenn ich zu 100% überzeugt bin, dass das so ist. Oder sogar noch schlimmer, das glauben öfter mal Anwälte, wenn ich zu 100% Tatsachen eingesammelt habe, die nicht widerlegbar sind und die zu 100% darauf hinweisen, dass das so gewesen ist, nur dann kann ich verurteilen. Ja, dann erzählt mir jeder Tod und Teufel, dann spreche ich jeden frei und dann spreche ich auch Menschen frei, die schlimme Dinge getan haben. Und das will ich auch nicht. Das will auch die Gesellschaft nicht von mir. Die will schon, dass ich richterlich überzeugt bin und dass ich nur etwas tue, von dem ich ganz, ganz doll überzeugt bin. Aber bitte jetzt auch nicht so zimperlich sein und bei jedem sagen, ja, ich habe aber ein bisschen Restzweifel und deshalb spreche ich den frei.
Mir fällt eine vielleicht etwas schräg gelagerte Analogie ein in einem anderen Bereich, wenn man mit Medizinerinnen und Medizinern spricht und es da um eine Anamnese geht und dann Diagnose. So, was ist es denn wohl? Und dann gibt es ja diesen Spruch, häufiges ist häufig und seltenes ist selten. Mhm. Und da haben die auch häufig mit einem, also bei grippalen Symptomen, da haben die wahrscheinlich mit einem Katalog von 50 verschiedenen Dingen zu tun, die alle dazu passen könnten. Und trotzdem treffen die ja dann eine Entscheidung, was die Diagnose angeht, die ja weitreichende Konsequenzen hat. Denn wenn man falsch behandelt und das ist vielleicht genau das, dann ist das vielleicht, gibt es sogar eine Todesgefahr und trotzdem würde da niemand auf die Idee kommen und sagen, musst aber alles im Blick haben die ganze Zeit und musst auch da, um das letzte Risiko des Irrtums auszuschließen, auch das und das und das behandeln, weil da gibt es ja dann manchmal auch Kontraindikationen. Wenn es das ist, darfst du das nicht machen, auch ne, so.
Und bei sowas muss ich an deinen Vater denken, der Allgemeinmediziner war und oder eine allgemeinmedizinische Praxis hatte und der immer gesagt hat, es spielt schon eine Rolle für mich, wenn ich das Umfeld kenne und wenn ich weiß, was da gerade zu Hause los ist, was da beruflich los ist. Das war so eine Landpraxis, ne, wo man auch viel über den Patienten wusste. So, das macht einen riesen Unterschied, ob der eine oder der andere mit Nasenbluten kommt. Und ja, genauso ist das vor Gericht auch. Aber ich weiß, dass es sich, wenn man das so hört, man so denkt, oh, das ist ja geil, du bist dir gar nicht ganz zu 100%, du kannst es nicht ganz sicher wissen und verurteilst trotzdem, weil du glaubst, es sicher zu wissen. Und sich selbst als Richter diese Frage zu stellen, okay, wie sicher bin ich mir denn jetzt? Ja, das ist ein schwieriger Point. Der Grad zwischen richterlicher Überzeugung, Zweifel wahrnehmen und auch zulassen und sich aber auf der anderen Seite auch nicht verarschen lassen, der ist wirklich schmal. Das ist ein schwieriges Geschäft. Davon will ich heute erzählen. Und ich weiß, dass natürlich auch, das sagtest du eben ja auch, häufig ist es häufig, selten ist es selten, es gibt Sachen zwischen Himmel und Erde. Man denkt, das gibt's doch gar nicht. Das kann ja nicht sein. Und die sind dann doch so gewesen, weil es halt einfach Sachen gibt, die gibt's gar nicht. Ne? Und selten ist halt auch mal vorkommt. Zwar selten, aber halt vorkommt. Und dafür ein Auge zu haben, auch dafür eine Vorstellung zu haben, ja, wie man damit umgeht, das ist das schwierige Geschäft.
Hast du einen Fall oder willst du erst noch ein bisschen vorher was erzählen dazu?
Nee, ich habe einen Fall. So, von so einer Überzeugungsfall oder wie das ist, wie der Richter zu seiner Überzeugung kommt und ich in diesem Fall zu meiner Überzeugung gekommen will, das will ich euch erzählen. Der Fall heißt Marek. Marek ist angeklagt. Zusammen mit Kilian und Luis soll er einen besonders schweren Diebstahl begangen haben. Kilian und Luis sind 19, Marek ist 20 Jahre alt. Die Geschichte ist mehr als schräg. Der Anklagevorwurf ist eigentlich ganz einfach. Am 25. September 2023 brechen Kilian und Marek das Fenster eines Büros auf, welches sich im Erdgeschoss eines alten Gebäudes im Norden unserer norddeutschen Großstadt befindet. Das Büro gehört zu einem Restaurant, es heißt Dante. Hier gibt es einen kleinen Büroarbeitsplatz mit Computer und etwas Schreibkram, einen Schrank und an der Wand gegenüber vom Fenster einen Wandtresor. In diesen werden jeden Abend die Tageseinnahmen gelegt. Am Tag, als Kilian und Marek hier einbrechen, sind über 30.000 Euro in bar im Tresor. Das Büro ist für die Gäste des Restaurants nicht erreichbar. Hier ist niemand eingebrochen, der von dem Büro, dem Wandtresor, den Tageseinnahmen weiß. Nicht niemand, sondern jemand. Hier ist jemand eingebrochen, der von dem Büro, dem Wandtresor, den Tageseinnahmen weiß. Das Gebäude ist ein großer Komplex, der sich über einen ganzen Straßenzug erstreckt. Die rückwärtigen Fenster sehen alle gleich aus. Hier hat jemand gewusst, hinter welchem Fenster sich das Büro und auch der Tresor verbirgt. Einen Tag später, kurz nach Mitternacht, fährt Kilian zusammen mit Marek und dem Tresor im Kofferraum in einem hellblauen VW Golf in einem Wohngebiet herum. Sie halten an einer Wohnadresse. Kilian steigt aus und trifft den Dritten, Louis. Er bittet ihn, beim Transport des Tresors behilflich zu sein. Louis war an dem Bruch nicht beteiligt, hilft jetzt aber mit, den Tresor in den Keller eines Mehrparteienhauses zu schleppen. In diesem Haus wohnt Kilian. Warum Louis hier mitten in der Nacht rumsteht, ist ebenso unklar wie die Frage, warum Marek nicht beim Tragen geholfen hat, sondern im Auto sitzen blieb. Und jetzt passiert etwas, was wirklich ein doofer Zufall war. Die nächtliche Polizeistreife, bestehend aus den Beamten Kropala und Schmitz, fährt zufällig an dem Wohnhaus vorbei. Genau in dem Moment, als Kilian und Louis sich den monsterschweren Tresor schleppend vom Auto zum Wohnhaus bewegen. Die Polizeibeamten trauen ihren Augen nicht. Hier tragen zwei Panzerknacker einen Tresor über die Straße. Sie halten an und beobachten den Hauseingang.
Und das auch mitten in der Nacht,
mitten
ja?
Mitten in der Nacht. Mhm. Wirklich um 2 Uhr oder sowas. Sie halten an und beobachten den Hauseingang. Dann entschließen sie sich, den beiden Panzerknackern zu folgen. Was blöd ist, ist die Tatsache, dass beide so auf die Tresorträger fixiert sind, dass das Auto aus dem Fokus gerät. Marek, der noch im Auto sitzt, sieht die beiden Polizeibeamten hinter Kilian und Louis herschleichen und ergreift im Golf die Flucht. Die Mittäter lässt er zurück. Die Polizeibeamten wissen, dass der Tresor aus einem hellblauen Golf herausgetragen wurde. Ein Kennzeichen haben sie sich nicht notiert, das Auto ist weg. Dafür finden Kropala und Schmitz den Kellerraum, in den der Tresor geschleppt wurde, samt der verschwitzten Panzerknacker. Während Louis noch versucht, durch einen Nebenraum abzuhauen, lässt Kilian sich ohne Gegenwehr festnehmen. Beide kommen aufs Revier und machen dort keine Angaben. Sie möchten nur noch mit ihren Rechtsanwälten sprechen. Marek und der blaue Golf sind verschwunden. Die folgenden Tage der Ermittlungen bringen einige seltsame Dinge des Falls ans Licht. Louis und Kilian sind beide 19. Sie sind mal hier, mal da schwarz gefahren und haben auch schon ordentlich was geklaut. Aber so richtig kriminell aktiv waren sie bisher nicht. Dieser echt ordentlich ausgeführte Tresorbruch passt irgendwie nicht zu ihnen. Die Polizei wundert sich über den Tresor, denn bisher liegt keine Meldung dazu vor, dass jemand einen Tresor vermisst. Die Wandhalterung, die noch halb am Tresor hängt, macht deutlich, dass dort, wo er früher einmal hing, ein ordentlich fettes Loch in der Wand sein muss. Seltsam, dass das bislang keinem aufgefallen ist.
Darf ich kurz unterbrechen? Also du hast ja schon beschrieben, wo der Tresor offensichtlich herkommt. Mhm. Aber das war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt.
Nö, die haben ja nur den Zun-Tresor gefunden. Mhm. Und der Stunter hat sich nicht gemeldet, dass sie ein Monsterloch in der Wand haben und ihnen Tresor fehlt. Mit 30.000 Öcken.
Okay, und wie ist das dann rausgekommen?
Lass mich mal weiter erzählen.
Okay.
Die Polizei öffnet den Tresor. Gewaltsam, denn noch immer meldet sich niemand, der das Teil vermisst. Es ist gar nicht so einfach, den Tresor aufzubekommen, denn es ist ein gutes und wertiges Produkt. Nicht so ein kleines Teil wie aus den Hotels, sondern ein richtig großer, fetter Tresor. So 70 mal 70 Zentimeter, quadratisch und aus dickem Stahl. Als die Polizei das Ding endlich aufbekommt, finden sie die Tageseinnahmen und Quittungen aus dem Restaurant Dante. Chrupalla und Schmitz fahren also ins Dante. Es ist noch Vormittag, der Chef ist noch nicht im Haus und eine einsame Servicekraft putzt den Tresen. Er heißt Bo und er weiß nichts von einem Einbruch oder gar einem Tresor. Er ruft aber seinen Chef an, der wenige Minuten später im Dante erscheint. Boah, stimmt, sagt er. Mein Büro ist aufgebrochen worden und es fehlt auch der Tresor. Das ist ja ein Ding, dass sie das gefunden haben. Seit wann der weg ist? Seit 2 Tagen. Schmitz und Chrupalla wollen wissen, warum er bislang die Polizei nicht angerufen hat. Und der Besitzer des Dante sagt, ach, wissen Sie, bei uns ist in den letzten 10 Jahren 3-mal eingebrochen worden. Nie hat die Polizei irgendwas ausrichten können. Und deshalb war mir das ganze Gewese einfach zu blöd und ich habe den Tresor und auch die Tageseinnahmen abgeschrieben. Mhm. Genau. Mhm. Die Polizeibeamten informieren die Spurensicherung und gemeinsam geht man in das Büro des Dante. Leider ist hier für die Spurensicherung fast nichts mehr zu tun. Der Eigentümer des Dante hat das Büro bereits aufräumen und putzen lassen. Die eingeschlagene Fensterscheibe ist schon ersetzt. Weil hier am Tatort kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, konzentrieren sich die Polizeibeamten auf Kilian, Louis und den Tresor.
Sind das eigentlich in dem Fall, das habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen, immer noch die beiden Chrupalla?
Chrupalla und Schmitz.
Oder ist das inzwischen die Kriminalpolizei, die da jetzt ermittelt?
Ja, das sind jetzt andere. Die haben ja auch Schichtdienst, die Streifenpolizisten, die da rumlaufen. Genau, das sind nicht mehr die. Ich glaube, die war ehrlich gesagt, im echten Fall waren die ziemlich lange an der Sache dran, weil die das auch alles gar nicht glauben konnten, dass sie da selber so ein Tresor aufbrechen müssen, um irgendwie rauszukriegen, was sind das für, wem das Ding denn gehört und dass dann die da hinkommen und derjenige den ganzen Tatort schon aufgeräumt und gereinigt hat. Das kommt ja so häufig auch nicht vor. Sie konzentrieren sich also auf Kilian, Louis und den Tresor. Da Kilian und Louis auf Anraten ihrer Anwälte nichts sagen, wird das komplette Umfeld durchleuchtet. Beide sind 19, sie scheinen sich nicht zu kennen. Sämtliche Recherchen zu vergangenen Auffälligkeiten ergeben keinen Bezug zu einem blauen Golf und auch nicht zu dem möglichen dritten Mittäter, unseren Marek, den die Polizei bislang noch nicht kennt. Und dann kommen die Ergebnisse aus der kriminaltechnischen Untersuchung. Auf dem Tresor gibt's Fingerabdrücke. Eine ganze Menge unterschiedliche. Einige stammen von Louis und Marek, andere von unbekannten Personen.
Entschuldigung, von Louis und Marek?
Von Louis und Kilian.
Okay. Mhm.
Andere von unbekannten Personen. Bei den unbekannten Fingerabdrücken ergibt der Abgleich mit der Datenbank einen Treffer. Es ist Marek. Mareks Fingerabdrücke sind am Tresor vorne links, auf mittlerer Höhe und an der hinteren Rückwand eher im oberen Bereich. Sie sind klar und deutlich und fortan wird Marek als dritter Beschuldigter geführt. Das passt deshalb ganz gut, weil Marek 20 Jahre alt ist und, Trommelwirbel, im letzten Jahr eine Zeit lang im Dante gekellnert hat. Nicht für lange, denn es gab Ärger mit dem Besitzer und dann hat Marek sich einen anderen Job gesucht. Die Polizei schließt den Fall ab. Die Staatsanwaltschaft schreibt eine Anklage. Ich bekomme die Akte auf meinen Tisch. Die Geschichte ist etwas verworren. Meine Augenbrauen heben sich skeptisch, als ich lese, dass der Besitzer des Dante seinen Tresor mit immerhin 30.000 Euro darin nicht vermisst gemeldet hat. Aber insgesamt scheint die Kiste klar. Alle drei Beschuldigten haben sich an Rechtsanwälte gewandt. Ich telefoniere mit allen, um einen Termin abzustimmen. Die Verteidiger von Kilian und Louis backen erwartungsgemäß kleine Brötchen. Sie sagen, ihre Mandanten werden geständig sein und wir bräuchten keine Zeugen zu laden. Und dann telefoniere ich mit Mareks Anwalt. Ich kenne ihn nicht, weil er offenbar nie Strafverteidigung macht und eher so im Bereich Zivilrecht unterwegs ist.
Maria liebt sowas.
Ich finde es super. Und darüber können wir nochmal eine eigene Folge machen. Nicht beleidigt sein, ihr Anwälte da draußen, die ihr manchmal nur Strafrecht macht. Viele machen das sehr gut, aber manche halt auch nicht. Aber ihr werdet sehen, kriegt ihr noch einen ordentlichen Switch. Er sagt mir am Telefon, sein Mandant sei unschuldig und er werde das auch beweisen. Ich bin genervt, weil ich ahne, dass hier ein Zivilrechtskollege keinen Plan hat, wie das im Strafrecht läuft und sage vorsichtig, naja, haben Sie das mit den Fingerabdrücken gesehen? Und der Anwalt sagt, natürlich habe ich das gesehen, aber es gibt für alles eine vernünftige Erklärung. Ich bin noch genervter, weil mein Plan, das Ding schnell und knackig zu verhandeln, sich gerade in Luft auflöst. Aber gut, so sind die Spielregeln. Jeder hat das Recht, sich gegen Vorwürfe zur Wehr zu setzen und Mareks Anwalt macht seinen Job. Ich will die Hürde etwas höher hängen und sage ihm dann, er möge in den nächsten 2 Wochen mal zu Papier kommen und dann würde ich mir alles genau ansehen.
Zu Papier kommen heißt?
Das ist ein juristischer Fachausdruck. Kommen Sie mal zu Papier. Das heißt, schreibt das mal alles auf. Zu mir das am Telefon alles vorblöcken, das hilft nicht. Mach doch da mal einen Schriftsatz drauf, schreib mir das auf und dann gucke ich mir das alles ganz genau an. Natürlich hat das Vorteil, wenn ein Anwalt am Telefon sagt, mein Mandant war nicht, weil bitte schreiben Sie mit, erstens, zweitens, drittens, viertens. Erstens bin ich ja nicht die Schreibmaschine vom Anwalt. Zweitens ist das auch Nährboden für Missverständnis. Schon gut, wenn er wirklich in der Sache was zu sagen hat, das auch aufschreibt, damit ich es besser nachprüfen kann. Das ist schon so. Und so kommt es. 10 Tage später trudelt ein Schriftsatz von Mareks Anwalt bei mir ein. 6 vollgepinselte Seiten. Bevor ich zu lesen beginne, rolle ich innerlich mit den Augen. Sowas von übereifrig, denke ich, und beginne den Text zu lesen. Mareks Anwalt schreibt, dass der Tresor zum Zeitpunkt, als Marek noch im Dante gearbeitet hat, noch nicht an der Wand hing, sondern im Büro auf dem Boden stand. Er habe als Servicekraft öfter abends die Einnahmen in einen Schlitz am Tresor geworfen und so müsse es gekommen sein, dass er den Tresor angefasst und hier Fingerabdrücke hinterlassen habe. Außerdem sei der Fall voller Ungereimtheiten. Wieso, so fragt der Verteidiger vollkommen zu Recht, habe der Besitzer des Dante die Polizei nicht geholt? Wieso sei das Büro aufgeräumt und gereinigt worden, sodass die Spurensicherung nichts mehr ausrichten konnte? Wieso würden alle erzählen, dass man jeden Abend die Tageseinnahmen in den Tresor werfen würde, während man im Tresor, der am 25. September entwendet wurde und der nicht aufgebrochen war, nur die Tageseinnahmen bis zum 21. September fand? Er war nicht aufgebrochen. Die Tageseinnahmen vom 22. bis 25. September, also von vollen 4 Tagen, waren nicht enthalten. Außerdem sagt der Anwalt, er würde darum bitten zu ermitteln, wie viele hellblaue Golfs es in unserer Stadt gäbe und ob es irgendeinen Zusammenhang mit seinem Mandanten gäbe. Sein Mandant sei nämlich unschuldig und habe nichts mit dem Bruch zu tun.
Und fährt auch keinen blauen Golf?
Natürlich nicht. Jetzt bin ich wirklich genervt. Schicke die Akten aber zur Polizei, um das mit den Fingerabdrücken klären zu lassen und auch die anderen Fragen zu untersuchen. Nach einigen Wochen bekomme ich die Antwort. Der Besitzer des Dante sagt, der Tresor habe vorher auf dem Boden gestanden, sei aber mit einem Holzkasten umbaut gewesen, sodass die Fingerabdrücke, besonders die an der Rückseite, vom Aufbruch stammen würden. Das mit den Tageseinnahmen könne er nicht mehr nachvollziehen und das mit dem Aufräumen und der Nichtanzeige habe er bereits erklärt. Die Recherche nach hellblauen VW Golfs hat nichts ergeben, was irgendeinen Zusammenhang zu Marek untermauern würde. Im Stadtgebiet und der Region unserer norddeutschen Großstadt sind 23 hellblaue VW Golfs gemeldet. Es ergibt sich bei keinem eine Verbindung, auch nicht zu Luis und Kilian. Gestohlen wurde auch keiner. Ich schicke die neuen Ermittlungsergebnisse zu Mareks Anwalt und erwarte nun ein Zurückrudern. Aber mitnichten. Er ruft mich an. Ich weiß, sagt er, dass ich nerve, aber mein Mandant war das echt nicht. Wieder sage ich ihm, er könne ja zu Papier kommen und gebe ihm eine 6-wöchige Frist. Und wieder kommt ein Riesenschriftsatz. Der Anwalt hat da mal selbst ermittelt. Erstens. Er und sein Mandant haben sich auf die Lauer gelegt und das hellblaue Auto gesucht. Leider gab es auch bei ihnen keine erhellenden Erkenntnisse. Die haben tatsächlich mehrere Nächte, sind die rumgefahren und haben versucht, diesen scheiß hellblauen Golf irgendwo da im Gebiet um das Dante rum und um das Wohnhaus rum, wo das passiert sein soll, zu finden, haben sie aber auch nicht gefunden.
Ich muss gerade denken, wenn du sagst, der hat mal selbst ermittelt, also ist das dann so eine Harry Matula oder Tyler Hudson? Also Tyler Hudson, Matlock?
Ja, so eine Tyler Hudson nochmal.
Nee, Harry ist ja Derek, das ist schon nicht, aber Matula hieß der von Ein Fall für zwei, ne? Der.
Keine Ahnung mehr, ja.
Ach ja, wahrscheinlich verwechsel ich auch gerade 1000 Krimis. Aber ne, also der hat er so einen Privatschnüffler?
Ja, nein, das hat das glaube ich selber gemacht, der Herr Zivilanwalt. Oder vielleicht war es auch Marek. Aber die haben auf jeden Fall aktiv dieses Auto gesucht, haben aber auch nichts gefunden. So, zweitens. Ja, der Anwalt benennt 3 Zeugen zu der Tatsache, dass der Tresor erst kurz vor dem Bruch an der Wand angebracht wurde und circa 6 Monate vorher mit dem Holzkasten umbaut wurde und dass Marek zu einem Zeitpunkt im Dante gearbeitet hat, in welchem der Holzkasten noch nicht um den Tresor herum war. Drittens, Jetzt wird's interessant. Es gäbe ein Video aus der Tatnacht, ein Überwachungsvideo. Das hätte der Besitzer des Dante am Tag nach dem Bruch mehreren Mitarbeitern gezeigt. Hierauf sei zu sehen, wie sich eine Gestalt um das Dante herumdrücke, dann, nachdem alle Gäste gegangen waren, sich in einem unbeobachteten Moment hereinschleiche und sich dann vom letzten Mitarbeiter einschließen lasse. Der Besitzer des Dante habe gefragt, ob jemand diese Gestalt erkenne, das sei aber nicht der Fall gewesen. Er, der Anwalt, wolle darauf hinweisen, dass der Besitzer des Dante gegenüber der Polizei mit keinem einzigen Wort dieses Video erwähnt habe und sogar angegeben habe, über keinerlei Beweise zu verfügen. Das sei mehr als seltsam. Er könne 4 Zeugen benennen, denen vom Chef dieses Video gezeigt worden sei. Ja, wird nicht besser.
Und dieser Marek hat er denn vielleicht auch ein Alibi oder?
Also, nee, hat er leider nicht. Hm. War halt mitten in der Nacht halt geschlafen.
Angeblich.
Viertens. Er bitte darum, die Reinigungskraft zu befragen, von wem sie den Auftrag bekommen habe, das Büro zu reinigen und vor allem, wie genau sie es vorgefunden habe. Das sei interessant, welche genauen Aufbruchspuren es gab und wie das mit dem Video mit der sich einschleichenden Person zusammenpasse. Gut, bis zu diesem Punkt habe ich eigentlich gedacht, dass der Anwalt ein paar Krimis zu viel geguckt hat. Aber wenn all der Kram stimmt, den er da schreibt, dann wird's wirklich seltsam.
Sag mal, ich habe mal so eine andere Frage zwischendurch. Du bist doch die Richterin, ne? Und das, was du da machst, das ist ja auch eigentlich der Job der Staatsanwaltschaft.
Ja, ja.
Also,
ja,
hä?
Nun liegt es ja bei mir, die Anklage ist erhoben, es liegt bei mir und ich muss ja darüber entscheiden, ob ich das Verfahren eröffne oder nicht. Und der Anwalt hat halt immer gesagt, mein Mandant ist unschuldig, du darfst das Verfahren nicht eröffnen und hat dafür Beweise geholt. Das ist das sogenannte Zwischenverfahren. Mhm. Und in diesem Zwischenverfahren, wenn die Staatsanwaltschaft die Akte schon los ist, weil sie schon Anklage erhoben haben, ich aber das Verfahren noch nicht, das Hauptverfahren noch nicht eröffnet habe, in diesem Zwischenverfahren können wir weiter an der Beweislage rumfummeln.
Das ist mir klar, aber wieso fummelst du an der Beweislage rum?
Ich tue das nicht. Ich schicke das immer zurück zur Staatsanwaltschaft mit der Bitte, die Polizei damit zu beauftragen, das und das zu machen. Das tun die auch.
Okay, ich dachte jetzt gedacht, dass du das dann alles direkt dann so.
Manchmal macht man das auch direkt, damit es schneller geht. Mhm. Aber in diesem Fall habe ich das nicht selber gemacht, weil ich auch wollte, dass die Staatsanwaltschaft sieht, was da alles krumm ist in diesem Fall.
Naja, okay,
das ist ja auch
gut,
ganz gut, wenn die das mitschneiden.
Das
ne?
macht ja auch Sinn. Ich hatte nur so verstanden, dass die raus sind und dachte so, hä, das müssen die doch eigentlich alles. Gut.
Ja.
Mhm.
Bis zu diesem Punkt habe ich eigentlich gedacht, dass der Anwalt ein paar Krimis zu viel geguckt hat, aber wenn all der Kram stimmt, den er da schreibt, dann wird es wirklich seltsam. Außerdem bin ich einigermaßen beeindruckt, wie viel Energie hier die Beteiligten in den Beweis der Unschuld von Marek stecken. Erneut schicke ich die Akte zur Polizei, also über die Staatsanwaltschaft, du hast recht, und in der Tat 3 Mitarbeiter des Dante bezeugen, dass zu Zeiten, in denen sie mit Marek zusammen im Dante gearbeitet haben, der Tresor noch nicht umbaut war. 4 andere bezeugen, dass sie das Video der Tatnacht vom Chef gezeigt bekommen haben, dass sie aber auf dem Video auch niemanden erkannten und dass man sieht, wie sich eine Gestalt im Dante einschließen lässt. Die Reinigungskraft geht nicht zur Polizei und auch der Besitzer des Dante weigert sich, zu einer erneuten Vernehmung zu kommen. Nach vielen Monaten hin und her terminiere ich das Verfahren. Ich habe es also eröffnet und dann terminiert. Wir verhandeln mit recht großem Aufgebot, denn ich habe all die Zeugen geladen, die Mareks Verteidiger vorgeschlagen hat. Aber beginnen tue ich mit den Angeklagten. Kilian sagt, er war nicht mit Marek in dem blauen Golf. Mehr will er nicht erzählen. Weder woher die Idee kam, noch wer den Wagen gefahren hat. Luis beteuert, nur zufällig da rumgestanden und den Tresor mitgetragen zu haben. Marek habe er nicht gesehen.
Wie mitgetragen? Zufällig?
Ja, er sagt halt, ich stand da vor dem Wohnhaus rum und dann kam dieses Auto und dann ist da der Kilian rausgesprungen und hat gesagt, hier kannst du mal gerade mit anfassen und dann habe ich halt einfach mit angefasst. Der hat es auch noch eine Zeit lang probiert mit, also richtig war mir gar nicht klar, dass es sich um geklauten Tresor handelt. Ich habe ihm dann Fotos unter die Nase gehalten, wo diese halbe Wandbefestigung dann auch raushängt und gesagt, ach echt, ist dir nicht aufgefallen? Das haben die dann aber irgendwann aufgegeben. Nun gesagt, ja, also das so, beide erwartet eine nicht zu knappe Bestrafung. Geständnis ist eben auch nicht Geständnis. Sie haben zugegeben, das getan zu haben, was wir ihnen nachweisen konnten. Aber darüber hinaus haben sie leider überhaupt nichts von dem erzählt, was wir nicht wussten.
Mhm.
Marek beteuert weiter seine Unschuld. Die Zeugen aus dem Dante sagen erwartungsgemäß aus, dass der Tresor zu einem Zeitpunkt, an dem Marek im Dante gearbeitet hat, nicht mit dem Kasten umbaut war. Warum ihr damaliger Chef etwas anderes sagt, könnten sie nicht erklären. Weitere Zeugen aus dem Dante bekunden, dass der Chef ihnen das Video des Einbrechers oder besser des Einschleichers zeigte. Sie gaben an, Marek darauf nicht erkannt zu haben. Die Reinigungskraft erzählte uns, dass das Büro nicht verwüstet war. Das Fenster war zerschlagen, Scherben lagen auf dem Boden, der Tresor war aus seiner Halterung gerissen. Sie habe sich gewundert, wie der Dieb es mit dem Tresor aus dem Fenster rausgeschafft habe, ohne die davorstehenden Blumen zu beschädigen.
Also die ist dann vor Gericht doch aufgetaucht.
Ja, naja, klar. Okay. Das musste dann ja. Von den Bürosachen, Computer etc. und auch ihren privaten Dingen in den unverschlossenen Schränken des Büros habe nichts gefehlt. Der Chef des Dante ist nicht gekommen. 2 Verhandlungstage lang hat er sich krank gemeldet. Marek wird freigesprochen.
Boah, wie unbefriedigend.
Voll der Scheißfall, ich sag's dir. Ich bin wirklich nicht dahinter gekommen, was da passiert ist. Also ich bin ziemlich sicher, dass Marek mit der Nummer nichts zu tun hatte. Der hat wirklich alle erdenklichen Hebel in Bewegung gesetzt und er hat viel mehr gemacht, als ich es auch von anderen unschuldigen Leuten kenne. Also es ist schon so klar, niemand muss seine Unschuld beweisen, weil die Beweislast im Strafrecht andersrum ist, aber es ist überhaupt nicht unvernünftig, so gut wie möglich daran mitzuwirken, dass wir auch schnallen, dass jemand unschuldig ist und wir Zweifel daran haben an der Schuld. Und ich bin diesen Fall mit einer Referendarin durchgegangen, die zu dem Zeitpunkt bei mir gearbeitet hat und die gesamte Recherche für den Fall gemacht hat. Die selber, die war im Dante, die ist um das Gebäude rumgeschlichen, die hat Fotos davon gemacht. Die hat das auch alles nicht verstanden und hat gesagt, du, das ist total komisch, das ist ein riesen Straßenzug und die Fenster sehen alle gleich aus. Es ist ein einziges Fenster angegangen worden. Hat jemand gewusst, hinter welchem Fenster, also konnte man auch nicht reingucken ordentlich, hinter welchem Fenster das Büro vom Dante ist.
Ist denn überhaupt bewiesen, dass dieses Fenster überhaupt kaputt gemacht wurde? Weil, weil diese Putzfrau ja gesagt hat, da war alles in Ordnung, oder?
Das ergibt alles keinen Sinn. Also wenn da jemand einen Einbruch vortäuscht, wenn da doch sich jemand reingeschlichen hat an dem Abend, ja, und man davon Video hat, warum zeige ich das nicht der Polizei? Warum, wenn ich dann sage, okay, ich fake einen Einbruch von außen durchs Fenster und schlag mal von außen das Fenster ein.
Also das war eingeschlagen?
Weiß ich nicht.
Okay.
Passt aber auch nicht mit dem eingeschlagenen Fenster, weil ja dieser Tresor über die Blumen hinweg durchs Fenster zurückgehoben eigentlich auch nicht sein kann. Dann denkt man, okay, aber dann gibt's ja auch nicht das eine Video, wie der sich da reinschleicht, sondern auch, wie der Typ mit dem Tresor sich da wieder rausschleicht. Außerdem war der Tresor so schwer, dass einer den auch nicht tragen konnte. Es ist eine einzige ungereimte Scheiße. Also.
Und gab es irgendwie Versicherungen, die da im Boot waren?
Nein, nein, der Tresor war nicht versichert. Auch darauf sind wir natürlich
auch
gekommen.
Auch die Einnahmen waren nicht versichert?
Nein, beides nicht. Darauf sind wir natürlich auch gekommen, also an Versicherungsbetrug zu denken, aber es machte überhaupt keinen Sinn. Es machte auch keinen Sinn, es war total seltsam, dieser Besitzer des Dante, das war wirklich seltsam mit dem, ne? Das mit den Tageseinnahmen, das passt hinten und vorne nicht. Der erzählt nichts von dem Video, es gibt Widersprüche mit dem Holzkasten, wann der da drum gebaut wurde. Ich habe schon eine Idee, dass da irgendwas nicht sauber war, aber es war kein Versicherungsbetrug. Und es war auch nicht der Versuch, Marek irgendwas anzuhängen, das könnte man ja auch noch glauben. Der hat da vorher gearbeitet, die haben sich gestritten, vielleicht wollte er dem was anhängen. Aber wenn er dann den anderen Mitarbeitern das Video zeigt und sagt, guck mal, könnt ihr sehen, wer das ist? Und da keiner darauf reagiert, dann ist das schon komisch. Also, ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen unbefriedigend, aber so ist das im Leben und so ist das manchmal mit Fällen. Ich habe heute einer Freundin erzählt, dass ich diesen Fall erzählen werde. Die sagt, ach Mensch, eigentlich, also hätte ich 10 Fragen frei, dann fallen mir 5 Fälle ein, wo mich bis heute die Frage quält, wie ist denn das eigentlich richtig gewesen? Wo ist diese Tatbeute geblieben? Was war das Motiv in Wirklichkeit?
Also diese Freundin arbeitet auch in der Justiz.
Und wieso haben wir nicht verstanden, was mit diesem dritten Mittäter war? Man hat immer mit relativ unklaren Fällen zu tun, aber der hier, der war wirklich irgendwie schwierig. Wir haben auch in der Verhandlung, wir haben 2 Tage verhandelt und wir haben auch wirklich in Erwägung gezogen, weiter zu verhandeln, um diesen Chef an Laden zu kriegen. Der hat sich, wie gesagt, 2 Tage lang krank gemeldet. Und das war schon super wichtig, dem auf den Zahn zu fühlen. Aber jetzt ehrlich gesagt weder, um die Schuld von Kilian und Louis zu beweisen, denn die haben es ja zugegeben, noch um Mareks Unschuld zu beweisen, denn das war schon klar, dass der das nicht war. Es war nur dieses doofe Grundgefühl, dass dieser Chef da nicht sauber war. Aber da haben wir uns auch angeguckt und gesagt, okay, das ist eigentlich nicht Aufgabe dieses Prozesses zu klären, was der Chef da an Scheiße gemacht hat und schon gar nicht, wenn er als Zeuge kommt. Da kann er ja auch eine Aussage für Weigerungsrecht.
Darf ich mal fragen, was genau diese beiden überhaupt zugegeben haben? Ja, sie haben zugegeben offensichtlich, dass sie einen Tresor geschleppt haben.
Sie haben Tresor geschleppt.
Ja, aber was ist das, was gibt man dann dazu? Also man gibt ja keinen Diebstahl zu, sondern keine Ahnung, Hehlerei oder was? Also dass man...
Nee, sie haben, also Kilian hat schon zugegeben, den Tresor mit demjenigen, mit dem er dann auch hinter in dem Auto gefahren ist, aus dem Dante rausgeholt zu haben. Er hat gesagt, er hat das Fenster aufgebrochen.
Okay, gut.
Mhm. Haben ihn auch gefragt, warum die Blumen nicht kaputt gegangen sind, hat er mit den Schultern gezuckt. Wir haben gefragt, ob er sich vorher irgendwo da im Eingangsbereich rumgedrückt hat und irgendjemand versucht hat, sich einschließen zu lassen. Nein. Mhm. Ultra komische Geschichte.
Ich weiß, ich meine, ich war ja dabei, als du damals diesen Fall hattest. Ich denke jetzt gerade drüber nach, weil es ja auch schon ein bisschen her ist. Wir haben, glaube ich, auch spekuliert, ob dieser Chef intern irgendwem anderes gegenüber behaupten musste, der Tresor sei geklaut worden, dass irgendwer anderes glaubhaft... Also ist irgendwer anderes glauben musste, dass da Geld wirklich weg sei und dass es aber mit der Polizei gar nichts zu tun haben sollte.
Ja, alles Schuss ins Blaue. Auch dass Tageseinnahmen in dem Tresor fehlten, 4 Tageseinnahmen. Vielleicht ist da ja jemand, der die Tageseinnahmen da nicht reingeworfen hat, obwohl die da reingehört hätten und hat ein Interesse daran, diesen Diebstahl vorzutäuschen des Tresors, damit nicht auffällt, dass er die Tageseinnahmen da nicht reingeschmissen hat.
Zum Beispiel der Chef.
Oder irgendein anderer Mitarbeiter, dessen Aufgabe es war, die Tageseinnahmen da reinzupacken.
Ja.
Also echt schräg. Und also das Einzige, was mich daran befriedigt hat, war, dass Marek aus meiner Sicht Gerechtigkeit widerfahren ist, auch weil er sich so reingehängt hat. Ne? Es hat ziemlich geholfen, dass er da so viel Bambole gemacht hat und auch der Verteidiger hat seine Sache echt gut gemacht. Der hat da ein Türchen nach dem anderen aufgestoßen und ich habe bei jeder Tür gedacht, ey, nicht noch was ist denn mit dir los? Hör doch mal auf, das ist doch alles Kappes. Aber je mehr der machte, desto deutlicher wurde, okay, das bewahrheitet sich, das scheint auch zu stimmen. Und es ist nicht alles Kappes, was der da erzählt. Es sah auch von Anfang an so aus, als würde da einer verzweifelt versuchen, irgendeine bescheuerte Alternativgeschichte zu stricken, die es gar nicht gab, aber ne, also das war schon ziemlich gut, was er da gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn Marek mit einem ohne Verteidiger oder mit einem Unengagierten da gesessen hätte und einfach nur gesagt hätte, ich war das nicht. Da waren seine Fingerabdrücke auf dem Ding drauf. Ne? Also.
Was mich wirklich wundert, ist tatsächlich dieser doch recht lausige Ermittlungsstand, mit dem du dieses Verfahren zum ersten Mal auf den Tisch bekommen hast, weil wenn wir uns so überlegen, so ja, wir gucken alle so Krimis in irgendwelchen Fernsehserien und da landen die Fälle dann ja relativ gut ausermittelt auf so einem RichterInnen-Tisch und das war ja bei dir also echt nicht der Fall und man fragt sich so, okay, mit so einem Ermittlungsstand initial erstmal zu sagen, läuft, nur weil da Fingerabdrücke gefunden wurden.
Naja, also jetzt hau ich mal in eine Kerbe, in die ihr mich die letzten Wochen habt hauen hören und in die ich auch noch weiter hauen werde. Wenn der Staatsanwaltschaft in meinem Bereich 80% Stellen fehlen, ja, dann können die sowas nicht mehr ordentlich ermitteln. Man hätte in diesem Fall auch nachher noch viel tiefer einsteigen können. Also wen da wirklich interessiert hätte, was war das mit diesem Scheiß-Tresor? Was hatten die damit vor? Was war der Sinn der Übung? Man hätte natürlich bei dem Besitzer vom Dante mal die Wohnung und das Dante durchsuchen lassen können und hätte versuchen können, dieses Video zu bekommen. Man hätte versuchen können, die Sicherheitskameras auswerten zu lassen, auch ob es aus der Nacht noch ein weiteres Video gibt, in dem sich irgendwelche Leute wieder rausschleichen. Zum Beispiel durch die Haupteingangstür. Man hätte wenigstens diesen Chef einmal mit all diesen Widersprüchen konfrontieren müssen und sagen müssen, pass auf hier, warum sagst du uns nicht, dass es ein Video gibt? dass du deinen Mitarbeitern zeigst, die du fragst, ob die den Vogel kennen, der da drauf rumläuft. Es kann auch für all das immer noch gute Erklärungen geben, aber es ist schon alles sehr seltsam. Na, es ein Abgleich, Zusammenhang des Chefs mit einem hellblauen Golf hätte übrigens auch mal geholfen.
Ja,
aber all das, das kostet echt Zeit. Also da muss sich einer richtig reinhängen und ich glaube, da hat jemand vielleicht auch mit einem guten Bauchgefühl gedacht, das geht auch eher aus wie Hornberger Schießen, da haben wir alle nichts von, außer dass wir uns viel Arbeit gemacht haben und am Ende Marek freigesprochen und zwei andere verurteilt werden. Aber die beiden anderen haben auch dich gehalten. Also na klar weiß Kilian, mit wem er da reingegangen ist. Der weiß auch, wo er reingegangen ist. Den haben wir auch all diese Dinge gefragt. Wie ist das mit diesem Video? Aber der hat die ganze Zeit, ist er bei einer festen Geschichte geblieben. Das war bestimmt nicht die Wahrheit. Aber es waren die Feststellungen, die ich am Ende treffen musste.
Gut, wir reden ja heute über Unschuld und nicht darüber, dass wir diesen Tathergang jetzt rekonstruieren, wie er in echt war. Aber ich
also falls einem von euch einfällt, eine logische Erklärung für diesen ganzen Schwachsinn, wir haben uns den Kopf zermartert, uns ist nichts Logisches eingefallen. Für Hobbydetektive unter euch vielleicht fällt einem von euch was ein. Aber wie gesagt, auch der Anwalt, der ja ganz bemüht war, auch der wäre ja froh gewesen, wenn er eine logische Erklärung für diese Zusammenhänge gefunden hätte, die es nicht gab am Ende.
Ich finde jetzt so generell im Hinblick auf Unschuld, ja, das ist so ein Fall, den finde ich jetzt da gar nicht so kompliziert, weil du kannst mit deinen Mitteln, die du da hattest, und auf Grundlage des Ermittlungsstandes von Polizei und Staatsanwaltschaft konntest du ja gar nicht anders urteilen. Also, das fand ich jetzt hier.
Ja, aber die Prämisse war echt eine andere. Alter, da sind deine Fingerabdrücke drauf. Ja. Natürlich warst du das. Das hat die Polizei gedacht, das hat die SDA gedacht und das habe natürlich auch ich gedacht, als ich das Verfahren in die Hand kriegte. Mhm. Ja, wieso das? Also, da schleppen zwei einen Tresor und dann finden wir die Fingerabdrücke von einem Dritten und oh Wunder, der hat davor in dem Laden gearbeitet und hatte da Ärger. Das passte schon ziemlich gut zusammen. Mhm. War eine relativ logische Erklärung. Und dann am Ende mit so einem Gewese aus lauter kleinen Nadelstichen, wo du am Anfang auch immer noch als Gegencheck dieses. Wirft da gerade einer mit Nebelbomben, lasse ich mich hier gerade verarschen, was hat der für eine Motivation, mir da einen Blödsinn nach dem nächsten zu erzählen, ne, damit struggelt man dann ja auch am Anfang, wenn man erstmal von einer anderen Prämisse ausgeht und das ist auch ein schwieriger Punkt, die Überzeugung eines Richters, die er hat, wenn er die Akte das erste Mal gelesen hat, dann auch wieder umzudrehen und zu sagen, ja, sieht alles so aus, als wäre mein Mandant das gewesen, wäre aber wirklich nicht. Und ich finde das ganz interessant an der Frage Schuld oder Unschuld, wie sehr Menschen ihre Unschuld beteuern und auch versuchen zu beweisen. Das ist natürlich auch eine Frage der kognitiven Möglichkeiten. Aber dass sich jemand so hinsetzt und sagt, ja, das ist jetzt auch echt nicht meine Aufgabe. Das ist dein Job, mir hier das nachzuweisen, dass das so gewesen ist. Ich kann dir nur sagen, ich war es nicht. Das kommt aus meiner Sicht gar nicht häufig vor. Sondern da sind schon immer wieder Leute, die sagen, ja, aber das war ich nicht und ich habe folgende Erklärung für die Sachen, die du da zusammengetragen hast oder die Staatsanwaltschaft oder die Polizei zusammengetragen hat.
Mhm.
Ja, und das ist ein schwieriges Feld in der eigenen Fehlersuche, zu sagen, wenn einer nicht doll genug bestreitet, dann war er es wahrscheinlich. Mhm. So weit darf man halt nicht gehen, ne? Irgendwie in das Fahrwasser zu geraten, aber wenn einer sehr doll bestreitet, dann muss man halt auch genau hingucken.
Ja, gut, aber in diesem Fall muss ich ja sagen, da ist es ja gut, dass dieser Anwalt da war und du hast ja in diesem Fall quasi wirklich die Rolle des, ja, oder der Schiedsrichterin gespielt und einfach gesagt, ja Leute, also so kann ich auch nicht arbeiten, so könnt ihr nicht glauben, dass ich darauf eine Verurteilung stützen kann, wie so ein amerikanischer Richter sagen würde.
Ja.
Und da hast du ja einfach nur wie so ein amerikanischer Richter in so einer Fernsehserie gesagt, nee Leute, also das reicht nicht.
Genau. Aber das ist auch meine Aufgabe.
Ja, genau.
Das ist meine Aufgabe und dafür das Mindset auch offen zu haben, selbst wenn man die Akte schon gelesen hat und zugeklappt hat und gesagt, alles klar, Drops gelutscht. Man muss sein Mindset für aufhaben. Ne? Mhm. Zu sagen, okay, wenn du mir jetzt mit A, B, C kommst, dann erwidere ich noch, ne, wie mit der Holzkiste. Ja, stand auf dem Boden. Ja, ich habe mich da bestimmt mal drauf abgestützt. Deshalb kommen die Fingerabdrücke dann. Ich habe noch einen Switch gar nicht erzählt, der in dem echten Fall auch noch war. Die Fingerabdrücke waren auch noch an ganz anderen Stellen. weil die Polizei bei der Spurensicherung auf den Karten, auf denen sie eingezeichnet hat, wo sie die Fingerabdrücke am Tresor gefunden haben, die Seiten verwechselt haben. Und das war noch ein weiterer Switch, dass der Anwalt sagte, und da, wo sie geschrieben haben, dass die Fingerabdrücke waren, waren sie in echt gar nicht, weil da können sie nicht, war auf der Unterseite oder irgendwo, wo sie echt nicht sein konnten, können sie nicht gewesen sein, aber die Karte ist falsch gezeichnet und drehen sie die einmal um 90 Grad, dann passt's. So, und dann habe ich tatsächlich sogar noch die Polizeibeamten vernommen, die diese Tatortspurenkarten gezeichnet haben, gesagt haben, wo genau ihr habt, seid da drum rumgelaufen um den Tresor, wo habt ihr die Fingerabdrücke gefunden? Und das war tatsächlich so, dass das eine missverständliche, keine falsche, aber eine missverständliche Aufzeichnung des Ortes der Fingerabdrücke war, und dass die in Wirklichkeit dann woanders waren, als ich auf den Tatortspurenkarten angab. Also auch noch das. Da passierte einfach nur lauter Mist in diesem Fall.
Ja, und wenn ich daran denke, dass für die Hörenden, Maria ist ja durchaus auch mal Staatsanwältin gewesen und die hatte auch echt Bock rauszukriegen, was wirklich passiert ist. Also du hast ja durchaus nicht einfach Schiedsrichterin gespielt, sondern du hast da ja wahrscheinlich schon versucht, aus reiner Neugier, nicht weil es dein Job gewesen wäre, selber so viel rauszukriegen über den Fall wie möglich, ne?
Wie gesagt, da habe ich meine Referendarin mit beauftragt, die aber auch einen Heidenspaß damit hatte. Und ich glaube, die hat mir hinterher ein Votum geschrieben, also nach dem Motto, wie, was ist passiert, was können wir nachweisen, wo sind die schwierigen Fragen, was musst du im Prozess die Leute fragen, um rauszukriegen, was passiert ist. Ich glaube, das war 17 Seiten lang, das Votum, was die geschrieben hat. Das war einfach ein sehr komplexer Mist. Mhm. Aber so ist es halt auch oft, dass man ein Gefühl dazu kriegt, wie jemand sich verhält und was er auch über den Fall erzählt. Man ein Gefühl dazu kriegt, wie das in dem Fall vielleicht gewesen ist. Und das ist mehr als einfach nur, ich habe hier 93% oder 95% Überzeugung. Sondern in diesem Fall war es tatsächlich das Konglomerat aus Bemühungen des Angeklagten und des Verteidigers mit gleichzeitig sich immer weiter aufbauenden Meldungen der Polizei. Ja, das stimmt und das passt auch und ja, da hat er auch recht.
Aber es passiert doch tatsächlich in deinem Berufsalltag in 5% der Fällen, dass es so verwirrende Konstellationen gibt, oder?
Das ist sehr selten. Ja. Das, was so läuft. Das ist schon ein spezieller Fall, deshalb wollte ich ihn euch ja erzählen. Mhm. Das ist sehr selten. Auch die Unschuldssituationen sind sonst sehr viel klarer Plus oder sehr viel klarer Minus. Mhm. Also, dass man, ne, wie gesagt, wie die Einlassung des Diebes, oh, habe ich in meinem Einkaufswagen vergessen, habe ich gar nicht gesehen, dass ich da die Tasche draufgestellt hatte. Ja, ist das die Hausfrau, die noch nie einen Diebstahl begangen hat, dann glaubt man es vielleicht, aber ist es derjenige, der schon 20 Eintragungen hat und immer wieder was klaut, dann glaubt man es halt nicht so schnell. Hm. Was vielleicht ein Fehler ist, weil der kann ja auch mal einen Fehler machen.
Ist das eigentlich bei euch, ich habe das glaube ich in einer der auch früheren Folgen schon mal ähnlich gefragt, aber ist das bei euch nicht auch ein Problem, dieses dann zu einer Überzeugung kommen? Da gibt es ja Leute, ich meine, ihr kommt alle aus dem Studium, das heißt, ihr seid eigentlich akademisch geschult, Kritik zu üben, auch kritikfähig zu sein, überhaupt kritisch zu diskutieren, also eher reflektiv an Dinge ranzugehen. Ich behaupte mal, das ist so Bestandteil von akademischem Studium. Und dann heißt es so, ja, jetzt bist du aber Richterin und auch den Staatsanwältinnen wird ja im Übrigen erzählt, wenn sie eine Anklage schreiben, du musst schon ziemlich überzeugt sein. Also zumindest muss die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass dieses Verfahren zu einer Verurteilung kommt.
Die haben aber wenigstens eine Prozentquote. Bei denen muss 51% sein.
Genau, so. Aber aus diesem Studium kommen Menschen raus, die werden also rausgespuckt aus diesem Mahlstrom des Studiums mit relativ viel Reflektiertheit. Und dann kommen die, und dann heißt es so, und jetzt musst du überzeugt sein. Mhm. Lernt man das dann eigentlich außer in der beruflichen Praxis? Gibt es da Seminare? So bist du dir sicher, so wirst du eine sichere Persönlichkeit, so vergisst du einfach mal alles, was du im Studium gelernt hast. Hm. Weil du darfst ja auch nicht zu viele Selbstzweifel haben, weil dann gehst du ja kaputt in dem Job.
Es ist ein bisschen Trial and Error. Also nein, wir haben dazu keine Fortbildung und nein, das lernen wir nicht. Richterliche Überzeugung muss einem im Blut liegen und muss etwas sein. Man macht schon nicht den blöden Fehler, Richter zu werden, wenn man entscheidungsunfreundlich ist. Also wenn man entscheidungsschwach ist, dann darf man nicht Richter werden. Ne? Und wenn man keinen Bock hat, sich irgendwann mal auch für sich selbst zu entscheiden, zu sagen, das mache ich jetzt und das mache ich nicht und das ist jetzt richtig und das ist jetzt falsch. Wenn man diese Entscheidung scheut, dann darf man nicht Richter werden. Und das macht man auch nicht. Also auch die Juristen, die das studieren, die lassen das dann schon, wenn sie merken, ich sitze da jedes Mal und zermarter mir das Hirn. Und jedes Mal denke ich, scheiße, ich möchte eigentlich meinen Nachbarn im Nachbarzimmer fragen, was ich jetzt als nächstes tun soll. Wenn man diesen Impuls hat, ist schlecht. Das sollte man...
Ja, ich meine, in diesen Subsumptionsketten, die man dann so in diesen Klausuren macht, da muss man sich ja auch dauernd entscheiden. Insofern, klar, verstehe ich schon, da...
Ja, aber da entscheidest du nicht für was Fachliches und nicht für was Tatsächliches.
Ja, okay.
Genau. Mhm. Und das ist ein Unterschied. Aber genauso wie du ein Judiz lernen musst, also wie du lernen musst, was ist eigentlich jetzt hier gerecht und richtig und was passt ungefähr ins System, genauso musst du auch lernen, dich zu entscheiden und dir eigene Sicherheit zu verschaffen und dich selbst zu fragen, wann bin ich mir eigentlich sicher? Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich noch ganz jung war im Amtsgericht, also da war ich schon Staatsanwältin gewesen, war aber noch keine 3 Jahre in der Justiz und war ganz jung dabei und habe Ordnungswidrigkeiten verhandelt. Und Ordnungswidrigkeiten, also immer wieder geblitzdingst, irgendwie mit dem Auto zu schnell gefahren oder über eine rote Ampel gefahren. Und dann gibt es ja immer diese Bilder, die kennt ihr alle, die man dann nach Hause geschickt kriegt.
Mhm. Ach ja, stimmt. Dann geht es immer darum, ob die Bilder mit den Personen übereinstimmen.
Genau. Und ich habe auf den Bildern immer nie einen erkannt.
Mhm.
Also es fiel mir schwer, die Menschen, die dann hinter im Gerichtssaal waren, die Halter des Fahrzeugs, zu erkennen als derjenige, der da auf dem Foto ist. Und dann bin ich mal zu meinem Ausbilder gegangen und habe gesagt, ich habe ein Problem. Ich spreche die dauernd frei, weil ich die dauernd auf den Bildern nicht erkenne. Die sind übrigens auch scheiße, die Bilder. Also die sind wirklich von schlechter Qualität. Und ich habe gesagt, nicht so richtig, ich spreche die dauernd frei, weil ich die nicht erkenne. Wie machen Sie das denn? Aber wie machst du das denn? Und dann habe ich angestrahlt und gesagt, Maria, ich bin mir einfach schneller sicher als du. Das war seine Antwort. Das war sein einziger fachlicher Tipp dazu. Und ja, man kann dann anfangen, die Fragen zu stellen, okay, es ist der Halter des Fahrzeugs. Er will mir nicht sagen, wer sonst gefahren ist oder hat keine Geschichte dazu, ob jemand anders damit gefahren ist. Es sieht ihm verdammt ähnlich. Wer soll es denn gewesen sein außer ihm? Kann man auch denken. Man kann aber auch sagen, ich erkenne den auf dem Foto nicht wieder. Also spreche ich den frei, weil er es nicht gewesen ist. Auch ein schmaler Grat.
Ich kann mich erinnern, dass du sogar, ich weiß nicht, ob du da, doch das war in deiner RichterInnenzeit bei den Ovis. Es gibt ja auch diese anthropologischen Gutachten, auch darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Man kann ja dann sozusagen Experten mit dieser genau der Frage beauftragen, ein anthropologisches Gutachten zu machen, also zu gucken, wie sieht der vor Gericht oder auf einem guten Foto aus und dann misst diese Person dann, wie ist der Augenabstand und so weiter und sagt so und so. Aber da bist du auch nicht so richtig überzeugt gewesen.
Nein, das ist Blödsinn. Ja, also ehrlich gesagt, in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe und ein Anthropologe da oder ein Gutachter da ganz doll unterwegs war, da wurde der gerade verurteilt vom Landgericht,
der Gutachter,
zu einer Zahlung von, ich glaube, 250.000 Euro, also richtig amtlich was, weil er in einem Gutachten vom Landgericht in einem Prozess, da ging es um einen Banküberfall, gegutachtet hatte, dass derjenige, der dort auf der Überwachungskamera zu sehen ist, der Angeklagte war. Und ich meine, der wäre 6 oder 7 Jahre in Haft gewesen, als sich rausstellte, dass er das nicht gewesen sein kann. Weil sich der Echte gefunden hat oder weil irgendwie Tatsachen neu dazugetreten sind. Also er wurde dann entlassen und freigesprochen. Und der hat dann den Gutachter verklagt, der ihn damals wiedererkannt hat aufgrund dieses Gutachtens und gesagt hat, das ist der mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit gewesen. Der hat solche Ähnlichkeit mit dem. Also war der das und er war es tatsächlich nicht. Und nachdem dieser Fall hochploppte, habe ich gedacht, pass auf, ich gucke den Leuten ins Gesicht und ich gucke, ob ich die wiedererkenne oder nicht. Und dann frage ich mich, wie wahrscheinlich denn das ist, dass das irgendjemand anders war.
Mhm.
Der ähnlich aussieht, der eine ähnliche Gesichtsform hat.
Und ist das dann, wenn wir darüber jetzt reden, ist das dann einfach zunehmende Expertise durch Erfahrung oder ist das eher zunehmende Abgestumpftheit und Akzeptieren dieser Tatsache, dass es halt so ist, wie es ist?
Erfahrung und Chuzpe, beides.
Also Chuzpe gleich Abgestumpftheit.
Abgestumpftheit ist mir zu doll im Wort, mhm. finde ich nicht. Aber den Zug zum Tor.
Also einfach ein bisschen Ignoranz.
Naja, zu sagen.
Nicht zu viel rechts und links gucken.
Na,
einfach.
Also das, was einen dahin ausbildet, ist tatsächlich die Staatsanwaltschaft. Ich habe tatsächlich immer gleichbleibend, war meine Freispruchquote. Ich habe nicht mehr freigesprochen.
Oder am Ende?
Am Ende, genau. Es ist relativ konstant geblieben. Es ist also nicht so, dass ich am Anfang zögerlicher war. Aber ich habe am Anfang Leute freigesprochen und habe mir dann ziemlich häufig von der Staatsanwaltschaft hochgezogene Augenbrauen gefangen mit, was lässt denn du dir da für einen Bären aufbinden? Glaubst du den Scheiß wirklich, den der dir da erzählt hat? Und dann bin ich auch ganz schön angeschossen worden. Das ist bis heute so, wenn man jemanden freispricht und einem hinterher der Staatsanwalt anruft und sagt, sag mal jetzt mal im Ernst, ne? Das ist doch eine Räuberpistole, die der dir da erzählt hat. Warum hast du den Quatsch denn geglaubt?
Macht ihr sowas? Also ruft dich häufiger mal ein Kollege an, wenn er der Anklageverfasser war und sagt, sag mal.
Nee, extra deswegen anrufen ist untunlich, das macht man nicht.
Untunlich.
Aber, ja, genau. Aber wenn man mal miteinander sowieso redet, sag mal, neulich in dem Fall, was hat denn dich denn da geritten? Da freizusprechen. Und manchmal kann man es erklären und manchmal ist es halt auch einfach nur so ein Bauchgefühl. Und ich habe nicht selten, dass Staatsanwälte dann auch sagen, ja, hat dich mal wieder einer um den Finger gewickelt.
Mhm.
So. Und das ist natürlich auch, das ist die Kritik von der anderen Seite, die ja auch die andere Seite vertritt und sagt, hier lass dir doch auch nicht jeden Schrott erzählen. Nur weil es eine Möglichkeit gibt, dass es auch so gewesen sein könnte, musst du dem Blödsinn noch nicht glauben.
Ja.
Du machst das immer mit mir, wenn es um Betrüger geht.
Ja.
Na, weil du findest, dass ich da einen Softspot habe,
ja.
Und bei Betrügern irgendwie schnell anfällig bin. Und deshalb sagst du immer, wenn ich dir von einem Betrügerfall erzähle, du lass dich aber nicht verarschen. Ist ein Betrüger, weißt du schon, Maria, ne?
Ja, weil Betrüger, darüber haben wir auch in den Betrugsfolgen gesprochen, weil BetrügerInnen gut daran sind, gute Geschichten zu erzählen und das auch glaubhaft zu tun. Und Maria ist für gute Geschichten empfänglich.
Das stimmt.
Ja, weil jeder, also viele Leute sind dafür empfänglich, weil man muss ja auch dazu sagen, im Normalfall einer Jugendrichterin, eines Jugendrichters, hat man es ja häufig auch mit Leuten zu tun, das sagt Maria ja auch mal wieder, die sind ja auch nicht besonders eloquent oder können gar nicht gut lügen. Also die sind dann häufig ja frech und patzig oder grummeln oder sind schweigsam, aber dass jemand wirklich sich so eine richtig gute Lügengeschichte ausdenkt, das ist ganz, ganz selten.
Ja, also ich hatte neulich das mal so, Colorandi Causa. Entschuldigung, neben dem Fall erzählt, zur Untermalung, zum Buntmachen erzählt, ich hatte einen Fall, da hat jemand einen Elektroroller geklaut. Auf dem Volksfest hat das Schloss, war ein großes Schloss dran, aufgeschnitten und ist mit dem Roller dann weggefahren und ist auf dem Roller von der Polizei erwischt worden mit einem Bolzenschneider in der Hand und hat ernsthaft erzählt, den Roller hätte er gefunden, der wäre auch gar nicht abgeschlossen gewesen und er hätte ihn jetzt zurückbringen wollen und den Bolzenschneider wisse er auch nicht mehr so genau, warum er den jetzt in der Hand hat. Ja, den Blödsinn musst du dann halt auch einfach mal nicht glauben, ne? Also da habe ich auch den Anwalt angerufen und gesagt, ich würde dann jetzt echt mal zurückrudern an ihrer Stelle.
Das ist mein Glücksbolzenschneider.
Aber wirklich? Den Bolzenschneider in der Hand?
Hat mir mein verstorbener Vater vermacht. Den habe ich immer dabei.
Immer dabei.
Habe ich euch eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie Maria im Reichstag gefilzt wurde und eine Spätzlepresse dabei hatte, aus Vollmetall, ungefähr 30 Zentimeter lang und 3 Kilo schwer.
Ich bin nicht sicher, ob wir das nicht schon mal erzählt haben, aber
ja.
Reichstag, ich wollte ihn besuchen gehen. Es piept in meinem Rucksack, der Typ an der Kontrolle sagt, du hast da einen riesen Metallhammer im Rucksack. Und ich gucke den an, so sehe ich aus, als hätte ich einen Metallhammer im Rucksack.
Ja.
Und der sagt, ja, aber mein Gerät sagt, du hast einen riesen Metallhammer im Rucksack. Gesagt, ja, wollen wir mal in meinen Rucksack gucken. Und dann hat er da diese Spätzlepresse rausgezogen. Das ist halt so ein großes Metallding, das so ein bisschen aussieht wie ein Hammer. Und hat die mit spitzen Fingern diese Spätzlepresse da rausgezogen, mir die unter die Nase gehalten und gesagt, und was ist das?
Da hast du gesagt, ey, ich bin halbe Schwäbin.
Es ist eine Spätzlepresse, es tut mir leid, ich habe die vergessen.
Das ist nicht, Maria hat eigentlich immer eine dabei.
Nein.
Könnte ja sein, dass man 6 Eier trifft und, und ein Kilo Mehl und dann weiß man, was man zu tun hat.
Genau.
Wenn man eine schwäbische Mutter hat.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Okay, gut. Wie kamen wir darauf? Ach so, mit dem Bolzenschneider.
Ja, und also der Bolzenschneider. Und ganz oft sind die Geschichten natürlich so, dass einer sagt, ja, nee, da hatte ich zufällig dabei und aufgesprochen habe ich das Schloss auch nicht. Und dann war es eine Sache, die es gehörte Kindern, dieser Roller. Und ich hatte das, glaube ich, so als Jugendschutzsache. Und dann habe ich den Verteidiger angerufen und gesagt, wollen wir wirklich einen Hauptverhandlungstermin machen, indem ich die Kinder lade als Zeugen zu der Frage, ob sie diesen Roller abgeschlossen haben. Jetzt mal im Ernst. An der Stelle, an der sie gesagt haben, da war er, lag ein geknacktes Schloss. Ne? Also ich kann natürlich, wenn er sagt, das war so, dann kann ich die Kinder als Zeugen für die Sache lagen, dass sie es wirklich abgeschlossen haben und der Polizeibeamten, der mit den Kindern an der Stelle war, zur Frage, dass er auch dieses geknackte Schloss da gesehen hat. Aber das ist jetzt mal echt Schwachsinn, Kinder für so einen Mist vors Gericht zu zerren. Und da habe ich gesagt, ich glaube, es wäre jetzt Zeit für eine Rolle rückwärts. Also Bolzenschneider schon deutlich. Und das hat der Verteidiger nun auch brav gemacht. Mhm. Ja. So ist es.
Unschuld. Sind wir fertig mit der Unschuld oder möchtest
du Dinge ergänzen? Ich glaube, es gibt noch ganz viel zu erzählen über die Unschuld, aber das ist mein Fall für heute. Manchmal sind die Dinge anders und natürlich hätte man hier noch ganz, ganz, ganz viel mehr machen können, um noch Dollar rauszukriegen, was passiert ist, aber Akte zu, hätte, hätte, Fahrradkette.
Okay, dann, wir müssen uns noch zwei Fragen stellen und weil du so viel erzählt hast, stell mir doch mal eine Frage und dann erzähle ich 2, 3 Sachen.
Ich weiß nicht, ob ich es dich schon mal gefragt habe, weil wir diesen Podcast schon so lange machen, aber wurdest du schon mal zu Unrecht verdächtigt?
Ja, nein, immer in so Kontexten. Also hier sitzen ja echt so zwei behütete Kindchen sich gegenüber, die also so im Kontext, so in der Schule beschuldigt dich eine Autoritätsperson, Lehrer oder so, etwas gemacht zu haben und das war dann nicht so. Und das ist dann aber auch so klein, dass es irgendwie…
Okay, aber im großen Stil noch nicht.
Nein, warte, ich überlege, wüsste ich tatsächlich nicht.
Was wäre deine Verteidigungsstrategie, wenn es so wäre?
Meine Verteidigungsstrategie wäre nicht sehr strategisch. Ich wäre persönlich gekränkt, weil ich mal das Gefühl habe, ich bin doch die ehrlichste Haut der Welt und das weiß doch auch jeder, jede, die mich kennt. Und ich würde das als persönlichen Angriff empfinden, weil doch jeder sieht, der Matze, der kann doch keiner Fliege was zu leiden tun und der ist doch… Der macht doch sowas nicht und ich würde.
Okay, das ist jetzt die Gefühlsebene, aber was ist deine Handlungsebene?
Meine Handlungsebene ist aus diesem Grund, dass ich relativ empört und aus dem Bauch heraus alles bestreiten würde und sofort alles ins Feld führen würde, was irgendwie dafür spricht, dass ich nicht war. Mhm. Also ich würde auf keinen Fall schweigen und einen Anwalt anrufen oder so, keine Ahnung. Also, ne, oder wenn es, ich würde sofort sagen, hä, nein, das war ich nicht. Und dann würde ich sofort anfangen zu argumentieren, warum das doch gar nicht sein kann.
Das ist interessant. Ich habe gerade einen Film gesehen, weil wir immer darüber erzählen, was wir bei Netflix gucken. Der Gesang der Flusskrebse, auch glaube ich, ein Roman, der Preise gewonnen hat. Da geht es um eine junge Frau, die einer…
Willst du jetzt spoilern? Das müsste, also
nein,
was
nein, nein.
Man, wird,
da geht es um eine junge Frau, der ein Verbrechen vorgeworfen wird und die auch an einem bestimmten Teil des Prozesses auf ein prozessuales Recht, nämlich in Amerika ist das ja immer so, dass der Angeklagte selber sich selbst als Zeuge vernommen werden kann, sozusagen, dann aber in den Zeugenstand geholt wird und der Anwalt gerne möchte, dass sie im Zeugenstand aussagt, weil sie so authentisch ist und weil er glaubt, dass sie das nicht gemacht hat und damit glaubt, ihre Unschuld besser beweisen zu können und die da sitzt und sagt, das mache ich überhaupt nicht, ich rechtfertige mich überhaupt nicht vor irgendjemandem. Mhm. Und da wird die ganz bockig und sagt, na, ich habe nichts falsch gemacht und ich habe schon gar niemandem was angetan. Und selbstverständlich setze ich mich da nicht in den Zeugenstand.
Ja. Oh,
interessant.
Ja, gut.
Aber guck den Film, der ist interessant.
In diesem Fall kann man dazu sagen, ohne groß zu spoilern, die hatte, die war aber auch deshalb so bockig, weil die auch sonst in dieser Community.
Ja, klar, die ist schwer untergebuttert worden.
Genau,
und hat, schlecht behandelt worden. Und die hat auch gesagt, ja, ihr werdet mich auch weiter schlecht behandeln. Und deshalb wirke ich hier an überhaupt nichts mit. Und das muss ich ehrlich sagen, wenn ich mal einen bestreitenden Angeklagten habe, der so da diese Aura, mancher versprüht die Aura, von der du irgendwie redest, und zwar auch die Gefühlsebene, nicht nur die Handlungsebene, sondern auch die Gefühlsebene dieses Entschuldigung, ich tue sowas doch nicht. Also so eine Empörung. Mhm. Und manchmal, das geht manchmal unterhalb der Kommunikation, dass sich sowas transportiert. Aber dass man jemandem echt anmerkt, dass er angegriffen ist und also ich täte sowas nicht. Mhm. Manchmal muss es auch verbalisiert werden und muss es auch geäußert werden. Aber es ist halt immer ein ganz, ganz schwerer und neuralgischer Punkt, sowas zu sehen. Und das hat ein bisschen tatsächlich nicht mit Kaffeesatzleserei zu tun, sondern mit Erfahrung, was man da sieht und wie man es sehen kann. Wir haben aber ganz wenige, vor allen Dingen unter den Jugendlichen ganz wenige, die sich vorher überlegen, wie sie auf einen Vorwurf reagieren. Und ganz viele sitzen da auch einfach nur und sagen, ja, war ich halt nicht. Pech. Mhm. So, und dann gibt es den ganz kleinen Anteil an Leuten, bei denen man kurz auseinanderhalten muss, ob es vielleicht die im Jugendlichsein liegende Bockigkeit ist oder das, nee, der war das doch, der hat nämlich gar keine Gegenargumente. Denn die Gegenargumente, da muss er nicht haben, ich muss ihm seine Schuld nachweisen, nicht er seine Unschuld. Aber das ist, ne, und deshalb gibt es auch den, auch gerade im Jugendrecht irgendwie die Klientel an Menschen, wo man so kurz denkt, ah, ist der jetzt so verschlossen und so Arme verschränkt, weil er einfach sagt, du, die glauben mir eh nie, die glauben mir auch sonst nicht, die glauben mir auch in der Schule nicht, meine Eltern glauben mir auch nicht, ja. Wieso sollst du mir glauben? Also habe ich jetzt überhaupt keinen Bock, mit dir darüber zu reden.
Ja, hobbypsychologisch ist es ja genau das, was ich gerade von mir beschrieben habe, wenn du auf der anderen Seite dich irgendwie voll zugehörig fühlst zu einer Gesellschaft und denkst, Mensch, ihr kennt mich doch alle und wir sind doch alle hier auf einer Ebene. Und dann ist man, also bin ich eher empört und sage, das ist ja eine Unverschämtheit. Ich bin doch irgendwie einer von euch und dass ihr mich falsch einschätzt. Wie kann das sein? Ja. Aber ich habe diese Erfahrung natürlich auch nicht gemacht vorher, dass alle mich immer falsch einschätzen oder mich auch gar nicht beachten, weil sie mich nicht als einer der ihren, als einen der ihren betrachten. Ja. Ich habe auch eine Frage, die ist allerdings mal wieder komplett weg vom derzeitigen Fall. Wir haben relativ häufig Fragen von Studierenden der Juristerei. Da fragen die dann immer, die stellen mir so ein bisschen so Service-Fragen. Kannst du nicht mal was zu Paragraph XY, häufig auch noch Strafprozessordnung sagen? Ich lerne das gerade und so. Und dann sagst du immer, boah, ja, das ist zwar eine interessante Frage, aber das kann ich im Podcast nicht erzählen. Das interessiert irgendwie 1% so der Leute und alle anderen nicht. Und ich hatte letztens aber eine Frage, ich finde, die kann man dann schon ein bisschen genereller vielleicht versuchen zu beantworten. Da war die Frage, Maria, du prüfst doch auch mal im Examen oder hast mal gefragt. Und wenn ich jetzt ein mündliches Examen bei dir hätte und du würdest in dem Bereich Strafrecht, ja vielleicht vor allen Dingen im jugendrechtlichen Bereich vielleicht fragen, zweites Staatsexamen oder so, also da kannst du es dir ja mehr oder weniger aussuchen. Was wären Fragen oder Richtungen, in die du reinfragen würdest? Wo würden Studierende gut daran tun oder ReferendarInnen, wenn sie sich auf solche Fragen vorbereiten, wenn sie dich als oder Leute wie dich als PrüferInnen hätten?
Das Erste, was man tun muss, ist rauskriegen, wer ist der Prüfer und was macht der? Mit welchem Anteil bearbeitet der welche Sachen? Hat der ein Spezialgebiet? Wer prüft, von mir geprüft würde, wüsste, okay, Jugendrecht rauf und runter. Und es lohnt sich auch, es gibt sogenannte Protokolle dieser Prüfung, die hinterher die Prüflinge schreiben und anderen Prüflingen zur Verfügung stellen, wie die Prüfung gelaufen ist und was alles gefragt worden ist. Und da kristallisiert sich manchmal raus, dass einer immer dieselben Fragen stellt oder so. Die müsst ihr euch unbedingt angucken, diese Protokolle. Und ihr müsst rauskriegen, was ist mein Prüfer.
Muss man die kaufen oder wie läuft das?
Nein, ich glaube, man muss eine kleine Gebühr dafür zahlen und man muss sich verpflichten, dann selber ein Protokoll zu schreiben.
Okay.
Ne? So, das ist so ein Solidaritätsding. Das funktioniert auch gar nicht schlecht. Also guckt euch unbedingt Protokolle von mündlichen Prüfungen an und guckt, ob es irgendwie ein Steckenpferd von demjenigen gibt, der euch da prüft. Und im Jugendrecht habe ich immer ein gutes Mischmasch gemacht aus echten Standardfragen. Ich habe immer geprüft, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Jugendrecht und Erwachsenenrecht, wie ist das mit den Heranwachsenden, was sagt Paragraph 105 dazu, was ist eigentlich eine jugendtypische Tat, was sind Reifeverzögerungen, das sind immer Sachen, die mich interessiert haben und nach welchen Kriterien bemisst man die. Dann haben wir ganz oft die Eingangskriterien für Jugendstrafe geprüft, Schwere der Schuld, schädliche Neigung, was sind das eigentlich für Dinge, wie muss man das feststellen, was muss dazu eigentlich für eine Tat vorliegen, solche Sachen. Das sind sozusagen die jugendrechtlichen Standards. Aber alles, was man darüber hinaus prüft, also ich habe in meinen Prüfungen immer zugesehen, ich glaube, dass das auch viele Prüfer so machen, dass man etwas fragt, was einem irgendwie Aufschluss darüber gibt, ob dieser Prüfling aktiv mitdenken kann. Am Ende so einer Prüfung, die 5 Stunden dauert, noch in der Lage ist, sein Hirn noch mal kurz auf den Weg zu begeben, wo er keine vorgefertigten Pfade hat. Also nicht etwas abzufragen, was der erkennbar oder aus meiner Sicht hätte auswendig lernen sollen, sondern einfach Mitdenkfragen. Und da habe ich schon mal politische Sachen gefragt, da habe ich schon mal gefragt, wie würden Sie in so einem Fall argumentieren, wenn das und das und das passiert wäre. Einfach nur, um demjenigen Raum zu geben, zu beweisen, dass er argumentationsfähig ist, dass er sich etwas spontan etwas ausdenken kann und unter Beweis stellen kann, dass er ein gutes Argument für irgendwas findet. Und ich habe das ganz oft tatsächlich an aktuellen Fällen gemacht. Also habe immer geguckt, ob mir in der Woche vor der Prüfung irgendwas in der Zeitung über den Weg gelaufen ist, wo ich gesagt habe, hier letzte Woche ist in Berlin Folgendes passiert. Was halten Sie davon? Oder wie denken Sie, was muss man dazu alles wissen, um diesen Fall ordentlich beurteilen zu können?
Und machst du das eher nach dem, also man könnte das ja als wohlwollende Prüfung interpretieren, weil das zum Beispiel Zeitung und Aktualität, das machen ja viele, dass die das sowieso schon machen. Man könnte das also sagen, als das ist eher so ein Service für die Prüflinge, ja, dass du die nicht total überrascht, weil das so im Erwartungshorizont liegt, oder versuchst du da dann schon eher abseitige Themen zu nehmen, damit die sich eben, damit du nicht in so Standardprüfungen reinkommst, weil du genau weißt, ja, das haben die garantiert sich angeguckt.
Also ich denke mir immer eine Sache aus, von der ich mir sicher bin, dass derjenige sich das nicht angeguckt hat. Und zwar einfach nur, und zwar nicht um jemanden, es klingt so fies, aber nicht um jemanden aufs Glatteis zu locken, sondern juristische Fähigkeiten bemessen sich nicht am Auswendiglernen von Tatsachen oder von Standpunkten, sondern die bemessen sich daran, ob jemand argumentationsfähig ist und ob jemand gedanklich flexibel ist, sich schnell umstellen kann, sagen kann, Sachlage hat sich geändert, okay, was ist es denn dann? Und ich habe immer versucht, Fälle zu bauen oder Situationen zu bauen in den Prüfungen, die das nur an einem kleinen Punkt widerspiegeln. Und es war auch nicht der Punkt für Bestehen oder Nicht-Bestehen, sondern das war der Punkt fürs Sahnehäubchen mit der Kirsche drauf. Aber ich wollte immer einen Punkt dabei haben, in dem jemand unter Beweis stellen kann, guck mal, ich kann auch alleine denken, auch in so einer Stresssituation wie einer Prüfung und auch wenn schon 5 Stunden um sind und ich eigentlich mit meinen Kräften am Ende bin. Denn die Juraprüfung ist ein Stresstest. Ist auch ein Wissenstest, ist aber auch ein Stresstest. Und das ist gar nicht so verkehrt, merke ich in meiner jeden Tag in meiner täglichen Arbeit. Wir brauchen schon eine hohe Stressresistenz, um da gut und sicher durchzukommen durch so ein Verfahren. Wir brauchen einen sicheren eigenen Kompass, was wir gelesen haben und was wir uns für Ideen zu dem Fall gebildet haben und dass man sich da nicht aus dem Weg werfen lässt von irgendwelchen Nebelbomben, die irgendjemand wirft. Dass man bei manchen Dingen fest dabei bleibt und andere Dinge aber auch nochmal auf den Prüfstand stellt und nochmal flexibel drüber nachdenkt. Und genau diese Fähigkeit, wie sehr kann das eigentlich einer, wie schussfest ist der und gleichzeitig wie flexibel ist der?
Und ich kann vielleicht noch als Letztes ergänzen, generell, wenn ihr wirklich dann nochmal eine Prüferin wie Maria hättet, wobei du jetzt auch schon jahrelang, glaube ich, im Examen
wirklich
nicht mehr
lange
geprüft
nicht mehr,
hast, geht davon aus, dass sie eher bereit ist, gute Leistungen auch am oberen Feld der Notenskala zu belohnen und nicht sagt, das ist ja super, 10 Punkte, mehr gebe ich nicht.
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, auf wen man da so trifft. Das ist leider nicht ganz gerecht.
Ja, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Haben wir schon mal drüber geredet. Aber auch das sagen euch die Protokolle,
ja,
wie sehr da die Punkte verteilt werden und was man alles erwarten darf. Und ich würde immer sagen, Mut, um nach vorne zu gehen, wenn ihr einen Prüfer kriegt, wo drin steht, der gibt nie über 10 Punkte, ruhig mal im Vorgespräch sagen, Ich habe heute großen Ehrgeiz. Ich habe gesehen, sie geben nie über 10. Ich hätte ganz gern 12 heute. Einfach nur mal so, um die Latte hochzuhängen und zu sagen, hier, frag mich doch, ich weiß es. Da muss man natürlich auch liefern, ist schon doof, ja. Muss man auch Mut zu haben. Mhm. Aber um auch Leute und um auch seinen Standpunkt deutlich zu machen, zu sagen, 10 ist eigentlich ein bisschen wenig bei 18 maximal. Deshalb hätte ich gern mindestens 12 bei Ihnen.
Ja. Okay, gut, super. Danke, das war meine Frage. Damit kommen wir in den Schlussspurt, in die Endrunde dieses Podcasts. Haben wir noch etwas zu ergänzen, zu sagen oder anzukündigen?
Nö. Wir machen bald wieder eine Folge. Ihr merkt so ein bisschen, ganz 2 Wochen Rhythmus schaffen wir gerade nicht, aber auch mehr als nur einmal im Monat. Wir hoffen, dass wir dabei bleiben können. Freuen uns, wenn ihr uns rückmeldet, dass ihr das cool findet.
Es ist auch wirklich so, dass häufig sind wir fast eine Woche lang damit beschäftigt, dass Maria sagt, ich habe total Bock, noch eine Folge aufzunehmen. Ich bin auch schon mit der Folge so und so weit. Ich brauche aber noch. Und dann kommen das Leben dazwischen. So 1000 Kleinigkeiten. Also
gestern zum Beispiel hatte der Matze Geburtstag. Da konnte man schwer was anderes machen.
Ja gut, aber das war zu planen. Nur es gab schon ein paar Tage vorher, wo eigentlich du gesagt hast, heute schaffen wir es. Und dann aber einfach von der Arbeit, dann kommt immer noch mal hier ein Telefongespräch und da noch mal eine Rückfrage. Und dann kommt eine neue Krise, von der keiner wusste, dass es sie überhaupt geben könnte. Und so ist es halt. Okay. Dann danke dir, Maria, und wir sprechen uns hoffentlich ganz bald wieder hier am Mikrofon, und euch da draußen wünsche ich einen schönen Anfangssommer schon mal. Wir haben heute aufgenommen am Tag, an dem gerade die Europawahl entschieden wird. Wenn wir jetzt ausmachen, wissen wir schon, wie es ausgegangen ist. Wir hoffen das Beste und fürchten das Schlimmste, aber wir haben heute an der Wahlurne alles getan, damit es nicht das Schlimmste wird.
So viel dazu. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.